What are you doing up at this hour of the night?
What are you doing up at this hour of the night?
Prevention of crime. Every hour of the day and night.
Movie.
Break.
Is the team that protects your property and you.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Movie Break Podcast Ausgabe. Heute was ganz, ganz Spezielles. Und zwar wollen wir uns heute dem Sternenkrieg widmen. Star Wars. Aber nicht einfach insgesamt allen neuen Filmen, beziehungsweise noch den erweiterten Film, sondern wir haben uns gedacht, wir teilen das ein wenig auf und reden heute mal über die ursprüngliche Trilogie, bevor wir dann zu den anderen kommen. Allerdings rede ich nicht die ganze Zeit alleine, sondern ich habe mir natürlich wieder Gäste an meine Seite geholt. Da wäre einmal Stu. Hallo Stu.
Ich versuch's. Houdini!
Und wir haben einmal Dominik. Sehr gut.
Ja, das war das Highlight des Podcasts. Aber jetzt geht's noch bergab.
Genau. Wir haben uns gedacht, wir teilen das so ein bisschen auf. Wir sprechen also immer über jeweils drei Filme, jeweils die Trilogien in den jeweiligen Jahrzehnten. Und den Anfang machen wir natürlich ganz klassisch mit Episode 4 bis 6. Und würde gleich mal einsteigen, es sei denn, ihr habt noch irgendwas, um euch in den Star-Wars-Mood zu bringen, außer Geräusche zu machen.
Vielleicht sage ich einfach nur mal, möge die Macht mit euch sein,
okay.
Was total kreativ ist. Aber jetzt habe ich es gesagt.
Ja, yeah, das war mega kreativ.
Ja, danke. War ganz okay. Spontan. Oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen. Wir machen das jetzt.
Stimmt, wir machen den Podcast einfach. Okay, also ihr merkt schon, wir sind totale Star Wars Nerds.
Ja, genau.
Genau, ich muss gestehen, ich habe sie auch gerade erst wieder geguckt. Ich gucke sie einmal im Jahr und immer zur Weihnachtszeit. Aber vielleicht stellen wir doch erstmal die Frage, wann haben wir denn das erste Mal die Urtrilogie beziehungsweise überhaupt Star Wars gesehen? Stu, wie war denn das bei dir?
Ja, Star Wars, wobei damals, als ich es gesehen habe, hieß es noch Krieg der Sterne. Das war auf VHS. Ich glaube, ich war 6 oder 7 Jahre alt, also Anfang der 90er. Und ein Freund meiner Mutter hatte einen Videorekorder mitgeschleppt und halt diese drei Filme. Und ich durfte die halt wirklich nacheinander gucken und durfte sogar am nächsten Tag die Schule schwänzen, weil es eben ein bisschen länger ging. Und ich weiß noch, dass mich das sehr fasziniert hat. Insbesondere, wir wollten ja, vielleicht drehen wir gleich noch über unsere Lieblingsszenen, dann werde ich es da vielleicht genauer erklären. Aber ich habe es halt damals gesehen, so in einem Rutsch, war total fasziniert. Rückblickend kann man sich das gar nicht mehr vorstellen, weil ich den wirklich auf so einem kleinen Fernseher geguckt habe. Ich war letztens mit einem Freund im Auto unterwegs und dem sein Navi hat einen größeren Bildschirm gehabt als den Fernseher, den wir da in der Schule hatten. Also, aber ja, das war das erste Mal, dass ich mit Star Wars in Berührung kam.
Okay. Dominik, wie war das bei dir?
Wie war das bei mir? Ich muss dazu sagen, ich bin ja ein Prequel-Kind, ne? Also ich bin mit den Prequels aufgewachsen. Ich weiß noch, dass bevor, als das damals rauskam, dass ich immer dachte, Star Wars und Star Trek seien dasselbe. Also da war ich irgendwie so 6 Jahre alt.
Du warst ein dummes Kind,
und,
oder?
Ja, bin ich heute auch noch. Und als dann Episode 1 rauskam, hatte ich halt keine Ahnung, was das ist. Dann habe ich den sogar sehen können, weil ich leider 6 Jahre alt war. Und hab dann aber halt gar nicht gewusst, dass es die anderen Filme noch gibt. Und irgendwann habe ich dann gepeilt, warum es Episode 1 heißt. Das Interessante, ich habe die allerdings relativ spät erst gesehen. Und zwar, ich kann mich noch erinnern, da sind wir in den Urlaub gefahren. Und am Abend vorher waren wir irgendwie in einer Buchhandlung, ich und mein Bruder mit meinen Eltern. Und wir haben uns beide Bücher geholt. Und ich habe mir Herr der Ringe, die Gefährten, geholt. Und er hat sich die Romane zu den alten Star-Wars-Filmen, glaube ich, geholt. In so einem, also so ein ganz dickes Gesamtbuch, irgendwie als Menge-Exemplar war das, glaube ich. Oder irgendwie, vielleicht war das auch Episode 1, ich weiß nicht mehr. Und dadurch bin ich eigentlich erst da dran gekommen. Ich habe die Filme eigentlich erst sehr spät gesehen. Ich habe immer vorher die Romane zu den Filmen erst gelesen. Und war dann insbesondere bei den Prequels sehr schockiert, dass nicht die Hälfte von dem, was im Buch drin war, auch im Film war. Oder es inszenatorisch halt überhaupt nicht so rübergebracht wurde. Ja, das war so mein Einstieg. Also ich muss auch dazu sagen, ich habe die tatsächlich auch erst alle so auf ProSieben gesehen. Ich kann mich noch erinnern, mein Bruder hatte die alle immer auf Videokassette aufgenommen. Und ich glaube, ich habe mir die auch immer heimlich angesehen. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, so viel dazu.
Ich bin aber schon sehr fasziniert, dass du quasi von den Büchern zu den Filmen dann gekommen bist.
Ja, das ist auch sogar noch ein anderer Weg gewesen. Ich habe in einem früheren Leben habe ich ja unter anderem auch ein YouTube-Projekt gehabt und das ist tatsächlich daraus entstanden, dass ich ursprünglich den Roman zu Episode 1 einlesen wollte wie so ein Hörbuch und das meinem Bruder schenken wollte. Da hatte ich noch ein etwas besseres Verhältnis zu meinem Bruder. Und dadurch, also ja, ich habe wirklich erst die Bücher gelesen und deshalb fühlten sich die Filme dann für mich auch manchmal fast wie Buchverfilmungen an, könnte man sagen. Also zumindest bei den Prequels.
Okay. Bei mir war es so, ich habe irgendwann Mitte der 90er, also ich kann mich jetzt nicht genau an diesen Moment erinnern, aber muss ich sie im Fernsehen gesehen haben. Anders hatten wir sie nicht. Wir hatten sie auch nicht auf VHS. Nachher die Ewok-Filme hatten wir auf VHS. Ja, lacht ruhig. Ich fand sie damals toll als Kind. Genau, und da war natürlich noch kaum dran zu denken, dass irgendwann nochmal drei weitere Filme kommen werden. Deswegen gab es diese Episodenquatsch auch noch nicht. Es war einfach Krieg der Sterne beziehungsweise Star Wars. Und ich glaube, dass das zusammen mit den Star Trek-Filmen damals so meine Liebe für Science Fiction entfacht hat. Nicht für Bücher, sondern tatsächlich so für Filme und Serien in diese Welten einzutauchen. Und ich gucke sie seitdem immer irgendwie jedes Jahr einmal. Also das ist so ein Dauerbrenner geworden bei mir. Klingt jetzt irgendwie, als wenn ich sie schon 20, 30 Mal gesehen. Egal, genau. Also ich habe sie wirklich sehr, sehr oft gesehen und genau. Und sehr faszinierend, immer wieder im Fernsehen, allerdings auch auf einem kleinen Bildschirm. Nicht zum Vergleich mit dem, was ich so heute gucke.
Eine Frage, du hast jetzt gesagt, das ist Science Fiction, weil für mich ist Star Wars trotz Raumschiffe und Laserstrahlen überhaupt gar nicht Science Fiction. Für mich ist es wirklich so ein ganz, ganz klassisches Märchen, also mehr im Fantasy-Bereich angesiedelt.
Ja, es ist eher so Science Fantasy, könnte man sagen, weil klassische Science Fiction, wenn man jetzt so denkt an Star Trek, da geht es ja auch so um die Technik oder irgendwelche neue Technologie oder halt auf fremde Welten bereisen. Darum geht es natürlich bei Star Wars auch, aber bei Star Wars steht natürlich auch immer so dieser Abenteueraspekt im Vordergrund. Es wird ja zum Beispiel auch eigentlich nie erzählt, wie das eigentlich alles funktioniert in Star Wars. Also die Raumschiffe wie oder Hyperraum, wie das alles funktioniert, das wird einfach so hingenommen und gerade wenn du die Episode 7 anguckst, Episode 7. Ja, obwohl es ja eigentlich dasselbe wie Episode 4, aber dazu kommen wir dann im dritten Podcast. Wenn du die Episode 4 ansiehst, das ist wirklich ein klassisches Märchen. Du hast den Bauernjungen, du hast die Prinzessin, du hast den Zauberer, Schrägstrich Jedi, du hast den Bösewicht, du hast die Sidekicks, das ist eigentlich alles da. Es ist ein klassisches Märchen.
Also ich verurteile jetzt nicht, dass wenn man sagt, Star Wars ist Science Fiction, nur für mich halt. Also wenn ich an Science Fiction denke, denke ich nicht an Star Wars tatsächlich. Da denke ich halt eher an sowas wie Star Trek, wie du schon gesagt hast.
Ja.
Ne? Aber weil Fantasy ist wirklich so halt Star Wars und Herr der Ringe und auch Harry Potter so ein bisschen mit drin.
Ja.
Also meine Definition von Science Fiction ist, sobald ein Raumschiff rumfliegt, ist Science Fiction. Punkt. Okay. ich weiß auf jeden Fall, was sie meint. Und da können wir ja direkt mal so ein bisschen drüber reden, welche Einflüsse tatsächlich Star Wars hatte. Weil das ist ja nicht, was George Lucas irgendwie sich ausgedacht hat im Traum, dass er morgens aufgestanden ist und gesagt hat so, der Luke, ne? Und dessen Vater. Da erzähle ich mal eine Geschichte. Sondern da waren ja ganz, ganz viele auch popkulturelle Einflüsse aus der damaligen Zeit und davor aus den Jahrzehnten, auch vom Film und Fernsehen etc., die da ja mit eingeflossen sind. Was wisst ihr denn alles so, was da so mit reingeflossen ist?
Also zum einen ist es natürlich so diese ganz, 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 ganz klassische Heldengeschichte. Ja, auch mit dem Meister, der ihn dann ausbildet und dass er dann halt, also Luke in dem Fall, auf eigenen Füßen stehen muss. Dann gibt's ganz deutliche Anleihen des alten Samurai-Films. Also es gibt diesen, wie heißt der, im Spinnenwebenwald oder so ähnlich.
Schloss im Spinnenwebenwald.
Ja, der genau. Halt im Prinzip, es ist halt Star Wars mit Samurais, wenn man ehrlich ist. Ja. Und natürlich auch diese ganz alten TV-Serials zu Flash Gordon. Da hat sich ja Lucas unter anderem dieses, den Kniff hergeholt, dass er den Film halt mit so einem Scrolltext anfängt und da halt also ganz viele Sachen schon vorab erklärt und sich ja somit schon so ein bisschen, sag ich mal, Raum frei macht, weil er halt da ganz viele Sachen schon mal abhaken kann, die er sonst erst noch mühselig erklären müsste oder zeigen müsste. Ne?
Ja, oder die man halt nicht zeigen kann oder mit dem limitierten Budget.
Also ne? Klar, bei der Ur-Trilogie war es wirklich, die können wir nicht zeigen. Ja, das stimmt schon. Ja. Aber da steckt halt wirklich ganz, 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 ganz viel drin. Und Star Wars ist so ein, ich habe immer so das Gefühl, Star Wars ist was Originäres, erschaffen durch andere originäre Stoffe.
Genau.
Ja.
Was ich mir immer vorgestellt habe, in das Jahr 1977 zurückreisen zu können, als Krieg der Sterne in die Kinos kam und quasi nicht wissen, was das ist und was dann kommt. Und ihr müsst euch mal überlegen, was da so für Filme im Kino lief damals, beziehungsweise wie die 70er auch Blockbuster-Kino gab's gar nicht. Das war keine Definition, sowas existierte nicht, ne?
Wobei man sagen muss, der weiße Hai hat es ja schon vorgemacht so ein bisschen. Also das war so der Startschuss. Aber du hast recht, es war noch nicht das Zeitalter der Blockbuster.
Genau.
Und den Begriff Blockbuster hat doch Star Wars auch geprägt, oder? Oder war das schon der weiße Hai?
So ein fließender Übergang gewesen, ne? Also das, aber was ich meine ist, ihr sitzt im Kino, der Saal wird dunkel, ihr habt richtig gutes Popcorn in der Hand, ne? Und dann kommt halt dieser Anfang. Das gab es halt nicht. Das existiert vorher nicht, ne? Und dieses Gefühl, glaube ich, einfach dieses, das zu sehen, das muss die Leute weggehauen haben.
Also, der Anfang spricht aber auch wieder für ein Märchen, ne? Es war einmal vor langer Zeit, ne? Wie bei Tarantino mit am Anfang von Inglourious Basterds, ne?
Ja.
Ja, es hat ja auch irgendwie so was Traditionelles schon. Also, wir reden ja heute nur über die Anfangstrilogie, die meiner Meinung nach die beste Trilogie. Aber selbst bei den neuen Filmen ist es so, du gehst ins Kino, ja, der Film fängt an, okay, mittlerweile gibt es nicht mehr die Fox-Fanfare, was schade ist, weil die gehört schon dazu, ja. Aber bei Star Wars ist also ganz klassisch so, diese Fox-Fanfare, dann ist es anders als sonst, wird das Fox-Logo früher abgeblendet, dann siehst du Lucasfilms LTD, und dann steht halt da, in blauer Schrift, es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis, und dann gibt's so, bam, und dann kommt dieses Star Wars, und du bist drin, du bist sofort drin.
Weißt du? Dieser Moment, wie das gewesen sein muss im Kino damals.
Und egal wie,
das meine ich,
und genau. egal wie kritisch ich bin, oder wie, egal mit welcher Einstellung ich ins Kino gehe, oder mir einen Film oder angucke im Stream oder auf DVD, sobald ich dieses Star Wars Logo wirklich da so, wumm, bin ich halt einfach, dann weiß ich, da switcht bei mir so ein Schalter um.
Ja.
Ist ganz komisch.
Und ich meine, wir hatten halt 68 mit 2001 The Space Odyssey quasi schon so ein Werk, was so visuell sehr atemberaumend war. Ja. Ne? Aber das hat einfach nochmal eine neue Messlatte gesetzt gehabt. Ne? Also gerade dieser Beginn schon, wo dieser Sternzerstörer durch das Bild kommt und auch später mit dem Todesstern, mit dem Angriff und sonstiges. Also das war einfach eine Zäsur im Kino. Es hat was Neues gestartet damals.
Wobei man da sagen muss, dass Lukas, wo du jetzt 2001 als Referenz bringst, da hat er ja offensichtlich auch geklaut. Ne? Also dieser Shot, wo diese Raumkapsel mit den beiden Droiden auf Tatooine fällt oder halt durch den Raum schwebt, das ist nahezu 1:1 aus 2001.
Ja, klar.
Ne?
Da vielleicht direkt, wenn wir jetzt eh schon beim Anfang sind, ne? Also klar, die Schrift und dann auch irgendwie so dieses Pompöse, die Inszenierung dann. Aber was macht denn die Star Wars-Filme noch aus? Gerade zum Anfang.
Ich weiß es. Die Schriftart. Nein, die Musik.
Genau.
Die Musik natürlich.
Die Musik. Genau. Die Musik. Könnt ihr euch was anderes vorstellen als die Musik von John Williams?
Nein. Also, John Williams ist einfach der, ich würde sagen, der wichtigste Hollywood-Komponist aller Zeiten. Da lege ich mich jetzt einfach mal fest. Und sein Star Wars ist einfach, weiß ich, das ist das Magnus Opum. Also, die Fanfare, dieser Imperial March, das ist großartig. Und vor allem, das ist ja auch so ein dieser Scores, die sind so bekannt, dass selbst Leute das kennen, ob die noch nie Star Wars gehört haben.
Oder gesehen haben.
Und du assoziierst, also, ja. was John Williams wirklich schafft, ist, der schafft es, die Melodien in den Kopf zu pflanzen, die es da irgendwie in deine Synapsen so reinfräsen und da bleiben. Bei Harry Potter, Indiana Jones, Kevin allein zu Hause.
Wahnsinn.
Ja? Und noch so viel E.T., Indiana, ach, Unmengen, der weiße Hai.
Jaws.
Ja, das kann der Mann eigentlich. Also, was ist eigentlich, das kann er auf jeden Fall. Ich muss gestehen, jetzt in den letzten Jahren hat er jetzt nicht so Sachen abgeliefert, die mich jetzt überzeugt haben. Ich bin auch nicht so der klassische Soundtrack-Guy, da ist mehr der Kollege Dominik für verantwortlich. Aber bei Star Wars, ich meine, was machen wir uns da vor? Du musst nur die ersten vier Takte anspielen und ich glaube, wir alle drei müssen dann automatisch weiter mitsummen. Ne?
Ja, klar. Und ich finde, sie passen halt immer, also die Stücke jeweils zu der Szenerie, zu den Charakteren und vor allen Dingen auch zu der Stimmung. Und vielleicht einfach da mal die Frage auch aufzumachen, woher kommt denn eigentlich die Faszination? Warum ist Star Wars das geworden, was es ist? Was denkt ihr?
Vielleicht liegt es einfach daran, als Star Wars rausgekommen ist, war ja so das Ende dieses New Hollywood Kinos. Das waren ja wirklich große Sachen, die da gekommen sind, aber auch sehr schwere Sachen. Und ich glaube, Star Wars war halt wieder so eine, ich würde sagen, erzählerisch vielleicht sowas wie eine Art Rückbesinnung. Einfach so dieses ganz klassische Held, Prinzessin, Bösewicht. Ja, so eine kleine Minderheit, die Rebellen, die sich gegen die das große Imperium auflehnen. Und dazu halt eben auch so was Verträumtes. Du hattest die Macht, du hattest halt Schwerter aus Licht, was ja auch total absurd eigentlich ist. Vielleicht war es einfach die richtige Zeit. Vielleicht hat das Publikum gesagt so, Leute, ganz ehrlich, Bonnie und Clyde und Heaven's Gate und wie sie alle heißen oder Taxi Driver, tolle Filme. Aber irgendwie hätten wir jetzt im Sommer 77 irgendwie mal Bock auf was Leichtes. Vielleicht liegt's daran.
Es ist purer Eskapismus, würde ich einfach sagen. Und man muss natürlich auch bedenken, was das für eine Zeit war. Ne? Also auch Vietnamkrieg und so. Und da war das, wenn man jetzt sich zum Beispiel erinnert, jetzt kurz mal so den Bogen geschlagen. Der erste Herr der Ringe, wann kam der raus? Ende 2001.
Ja.
Und was war kurz zuvor? Der 11. September. Ne? Und sie haben ja unter anderem, weiß ich nicht, hier Enya hat ja damals den Song gesungen für Fellowship of the Ring damals. Und die haben sie in erster Linie genommen, weil die auch, glaube ich, irgendwie zum 11. September irgendwie auch so einen Song aufgenommen hatte, wenn ich mich jetzt erinnere. Also versteht ihr, was ich meine? Ne? Das ist eben so diese Realitätsflucht vor dem, vor der absolut grausamen Gegenwart ist dann auch. Also eigentlich der pure Eskapismus. Eskapistischer geht's eigentlich gar nicht.
Das hast du ja heutzutage eigentlich auch. Wenn du guckst, was erfolgreich ist, das ist meistens halt wirklich eskapistische Filme. Ne?
Ja, siehe Marvel. Ne? Aber Star Wars ist eben, also man muss ja sagen, die Konflikte, die halt in Star Wars drin sind, und das ist halt so dieser Märchenaspekt, das ist halt komplett zeitlos. Das sind so archaische Konflikte, die es jederzeit geben könnte. Und es ist, man kann es nur mal sagen, es ist, also deshalb ist es nach meiner Definition auch keine Science Fiction. Es ist Märchen im Science Fiction Gewand. Aber nicht direkte Science Fiction, weil es sich nie wirklich mit solchen Themen beschäftigt, jetzt wie zum Beispiel in Star Trek, was da schon wirklich ins Philosophische teilweise geht.
Ja. Und ich glaube, es ist auch leicht verständlich, ne? Also du hast halt die Rebellengruppe, du hast das Imperium, ne? Also das Gut- und Böse-Schema ist auch gut verteilt. Ich finde es natürlich auch gut, dass sich das jetzt aufdröselt, und es gibt ja auch ganz viele, da sprechen wir gar nicht drüber, Comics, Bücher etc.
Ja.
Okay, ne? Also da gibt es ja tonnenweise Material, wo es auch sehr ins Philosophische geht in dieser
Thematik. Natürlich.
Aber diese Filme sind halt sehr, sehr einfach strukturiert, sehr klassisch aufgebaut, ne? Sondern so eine Heldengeschichte, die halt über diese drei Filme auch erzählt und abgeschlossen wird. Und ich glaube, das funktioniert einfach sehr, sehr gut heute noch, weil du dich auch mit diesen Charakteren immer noch hervorragend identifizieren kannst. Ne? Dieser Kampf gegen das Böse, gegen das Große. Ne? Das ist einfach, ja, ist zeitlos, Dominik, ja.
Das, wobei das im ersten Star Wars wirklich, also ich mag den ersten Krieg der Sterne sehr gerne und der ist halt der Grundstein, aber ich muss zugeben, dass der mir auf Plot-Ebene, der ist halt noch sehr rudimentär, ne? Mhm. Und da merkt man auch, gewisse Sachen wurden im Hintergrund dazu erfunden. Vor allem, was jetzt interessant ist, wenn man sich dann jetzt vor dem Hintergrund der neuen Trilogie auch mal jetzt die alte nochmal ansieht, man muss sich einfach mal wirklich, also grundsätzlich müssen sich meines Erachtens die Leute mal davon verabschieden, dass alles immer so vorausgeplant ist. Das merkst du nämlich bei den alten Star Wars Filmen auch. Ich sage nur Luke und Leia oder weiß ich nicht, also dass das mit Vader von Anfang an so geplant war, das glaube ich auch nicht.
Für die Niederländer war es übrigens keine Überraschung, weil Vader heißt Vater bei denen.
Stimmt, habe ich auch mal gelesen, ja.
Ja, gab's so bei Austin Powers 3, ne? Eine Vader.
Überraschung.
Oh Gott. Oh. Oh Gott, der Holländer, ja, ja. Wo war ich denn jetzt?
Jetzt habe ich dich rausgebracht.
Ja, ich als Star Wars Fan ist man grundsätzlich halber Holländer neuerdings, ne? Spätestens seit der Mandalorianer. Ja.
Ach, da habe ich noch nicht geguckt. Spoiler mich bloß nicht.
Und ja, ich ja.
Und dabei wohne ich relativ nah in Niederlanden, ne?
Ich auch.
Genau, neben dem, was ihr, glaube ich, alle schon gesagt habt gerade, ne, also die Zeit, der richtige Moment einfach, ne, also auch die Möglichkeit, Eskapismus zu betreiben, also einfach da reinzufliehen, dann natürlich das einfache Schema, gute, böse, Kampf gegen, für die Gerechtigkeit einfach, was aber, glaube ich, auch mit reinzählt, diese Filme sind unglaublich gut gealtert,
findet ihr? Ja, sie sind gut gealtert und sie waren damals unglaublich gut gemacht auch.
Ja.
Ne? Revolutionär.
Ja, also du hast ja schon diese Szene schon beschrieben am Anfang, wenn dieser Sternzerstörer da durch das Bild kommt. Ja, das ist halt, das sieht halt heute auch immer noch grandios aus, weil du auch, du merkst auch bei diesem Schiff einfach die wie massiv das ist. Und du siehst halt dieses Schiff dann mit der Musik von John Williams und du hast sofort, okay, Bedrohung. Mhm. Und zwar ernstzunehmende Bedrohung. Ne?
Was ich übrigens noch zu der Musik anmerken kann, die ist ja für damalige Verhältnisse auch sehr ungewöhnlich gewesen. George Lucas hat nämlich auf Anraten von Steven Spielberg, hat er ja John Williams verpflichtet. Und John Williams war es halt zuwider, dass so Science-Fiction-Musik damals in erster Linie ja halt so Synthesizer-Klänge waren, ne? So Elektro-Geblubber, sage ich jetzt einfach mal. Und John Williams Score ist ja eigentlich im besten Sinne konservativ.
Sehr klassisch, das,
ja. Also wirklich schon wagnerisch klassisch mit den ganzen Leitmotiven und Themen. Das ist total ungewöhnlich gewesen für so ein Science-Fiction-Setting.
Oh, stell mir gerade vor, wie der Film anfängt und dann kommt so Synthesizer-Pop-Science-Fiction-Musik.
Ja, ja. Ja, so Hans Zimmers Blade Runner 2049 Score.
Wobei man ja sagen muss, ich glaube, der größte Song oder das größte Thema, was John Williams bei Star Wars hier geschrieben hat, ist ja eh das von der Cantina-Band, oder? Also, ich kann nur jedem empfehlen, ich bin kein Family Guy-Fan, aber das erste Family Guy Star Wars Special, Blue Harvest, ist ein Muss.
Großartig. Ja, das ist ein Muss.
Zum einen halt wegen diesem grandiosen Gag so mit der Cantina-Band so. Spielt das selben Song nochmal. Okay, wir spielen selben Song nochmal. Und es gibt der allerbeste Gag. Kleiner Spoiler zu Blue Harvest, aber ihr werdet wahrscheinlich eh schon mal geguckt haben. Ein Raumschiff stürzt ab und erschlägt John Williams.
Ja, ja. Stimmt.
Und dann muss er die Elfen einspringen.
Ich muss das auch mal wieder gucken.
Ja. Man könnte ja eigentlich die ursprüngliche Trilogie gucken, dann guckt man Blue Harvest und danach noch Spaceballs. Dann hat man, glaube ich, so ein rundes Ding.
Ja, übrigens, kleiner Fun-Fact, die Escape-Pods bei Spaceballs, die sind ursprünglich erbaut worden, um in Star Wars verwendet zu werden. Wurden sie aber dann nicht.
Okay.
Weil Spaceballs wirklich sauteuer war damals.
Ja, der hat den ja auch ordentlich unter die Arme gegriffen, George Lucas. Ne? Der hat den irgendwie, also auch hier die Lichtschwert-Sounds und so, das hat er den alles zur Verfügung gestellt, weil er es großartig fand, wie sie ihn verulten. Ja.
Um nochmal auf die Technik zu kommen von den Filmen. Ich glaube, das macht einfach wirklich einen großen Teil aus. Also wir sprechen ja nachher noch über die digitalen Schlimmbesserungen. Aber wenn man sich mal so Specials anguckt, wie die das damals gedreht haben, ne? Also gerade dann der Kampf auf Hoth in The Empire Strikes Back beispielsweise, ne? Mit diesen Stop-Motion AT-ST-Figuren quasi, wo sie aufpassen mussten, dass sie nicht den Schnee berühren, sonst hätten sie ganz von vorne anfangen müssen, weil sie die ganzen Fußstapfen dann nach und nach gemacht haben. Oder auch die Szenen beim Todesstern, gerade im dritten Teil, die dann, die Hintergründe sind gezeichnet. Das sind quasi Gemälde, die sie dann verwendet haben. Oder auch wie aufwendig sie versucht haben, so Pre-CGI in diesen Film reinzubringen, ne? Indem sie quasi mit einer Kamera dann diese Miniaturmodelle gefilmt haben, also nur die Kamera hat sich quasi bewegt, nicht die Modelle selber, und haben die dann überlichtet, beziehungsweise den Hintergrund überlichtet, um danach dann in das Bild quasi das einzufügen, und hatten nachher so drei Bilder übereinander, um das überhaupt darstellen zu können.
Und was man auch noch dumm erwähnen muss, sind die Puppeneffekte. Ja, also es tut mir leid, aber ein Yoda aus Episode 5 und 6, also der macht halt kurz Prozess mit dem CGI-Yoda.
Auf jeden Fall, ja.
Ja.
Überhaupt diese detailverliebte Welt, ne? Also ich glaube im ersten noch gar nicht so sehr.
Im ersten ist das auch so ein bisschen unfreiwillig komisch, wenn man da in dieser Kantina guckt, da sind nämlich alle möglichen Gestalten aus irgendwelchen anderen Filmen, genau, weil sie eben halt kein Geld hatten. Genau. Da sitzen dann irgendwelche Werwölfe und so, und Kreaturen, die nie wieder auftauchen.
Ja, aber spätestens dann ich nenne sie jetzt einfach Teil 2 und Teil 3, so habe ich sie kennengelernt.
Ja,
war es halt, also das ist halt unfassbar, ne? Also was sie da auch geschaffen haben mit verschiedenen Alien-Figuren und insgesamt dieses einfach Universum.
Was aber das Schöne an Star Wars ist, also vor allem an der Urtrilogie, ja, ich sah, also damals, als ich es gesehen habe, sah es schon irgendwie nicht mehr ganz so up-to-date aus, aber es wirkte alles irgendwie halt lebendig. Mhm. Ja, du hast zu keiner Zeit gezweifelt, dass da irgendwie so ein blaues, lebendiges Knautschkissen in dieser komischen Mos Eisley-Taverne rumsitzt. Das hast du nie in Frage gestellt. Das war halt einfach so. Das finde ich auch. Also, ich finde es sehr faszinierend, wie viel Scheiß da eigentlich rumläuft, wenn man ehrlich ist. Also, was wir heutzutage als Scheiß ansehen würden, ja. Ich meine, ganz ehrlich, Typ, dem Obi-Wan den Arm abpackt, der hat halt zwei Hoden als Kind. Das ist halt,
das ist eigentlich Trash.
Ja.
Das ist wirklich schon Trash. So Flash Gordon-mäßig dann natürlich.
Ja, also,
da muss man.
Aber mit so viel Liebe und Liebe zum Detail, und ist ja auch bekannt, dass für George Lucas der Dreh alles andere als einfach war. Also die ganze Entstehung von Star Wars war ja im Prinzip eigentlich nur so eine Aneinanderreihung von Misserfolgen, ja, und Kompromissen. Aber irgendwie merkt man schon, das ist schon ein Herzensprojekt gewesen.
Ich finde, ein Element muss noch erwähnt werden, warum auch gerade die Urtrilogie so besonders ist und auch über die Zeit hinweg so überdauert hat, und zwar der Cast.
Ja.
Ja. Wobei ich sagen muss, ich hatte damals immer Probleme so ein bisschen mit Luke Skywalker.
Ich auch. Aber in Episode 4 in erster Linie.
Ja. Also, ich weiß es, also als Kind fand ich ihn immer irgendwie ein bisschen zu blass, was zur Figur schon passt, aber in dem allerersten Film war ich mehr so Team Chewbacca Han Solo und dann halt wirklich mit Empire Strikes Back und Return of the Jedi war ich dann wirklich mehr Team Luke. Und ich glaube tatsächlich, das liegt zum einen daran am Drehbuch, weil George Lucas ist halt einfach ein guter Drehbuchautor, da können wir, ne, das ist klar. Und Lawrence Kasdan, also ich glaube, wenn es Lawrence Kasdan, der ja Teil 2 und Teil 3 oder zumindest Teil 2 mitgeschrieben hat, nicht gäbe, dann sähe Star Wars, glaube ich, ganz anders aus. Ich glaube aber auch, es liegt daran, dass Mark Hamill ein bisschen dazugelernt hat.
Ja.
Ja. Ja, der war ja auch damals sehr, sehr jung. Ja, da gibt's ja irgendwie auch Outtakes und so, da wirkt der total
hibbelig. Ich meine auch ganz ehrlich, wenn du als junger Darsteller da kommst und da alles geht runter und drüber und es wirkt so, als ob der Regisseur überhaupt keine Ahnung hat und dann wird gesagt, so, ja, übrigens, das ist Alec Guinness und er hackt jetzt diesem Typen mit zwei Hoden im Gesicht den Arm ab. Also das ist
wobei Alec Guinness ein schönes Stichwort ist, weil er hat ja eigentlich nie einen Scheiß um den Film gegeben. Also der hat ja, ursprünglich hat er nur zugesagt, weil George Lucas ja vorher diesen American Graffiti gemacht hatte, wo ja auch schon Harrison Ford mit am Start war. Mhm. Und dann, also da war er ja von beeindruckt, und es ist ja heute ein offenes Geheimnis, dass Alec Guinness Star Wars nie wirklich gemocht hat. Er hat es für Trash gehalten. Es soll auch, also das ist bis heute nicht offiziell bestätigt, und Lucas hat es so oft verdreht, dass man jetzt gar nicht mehr weiß, was man glauben soll, aber es soll seine Idee gewesen sein, Obi-Wan zu töten, um halt seine Arbeit am Film zu verkürzen.
Ich habe mal gelesen, dass es Alec Guinness Frau gewesen sei, die ihm gesagt hat, mach das mal, weil Alec Guinness wohl schon neugierig war auf die modernen, also damals modernen Filmeffekte, die so zum Einsatz gekommen sind. Ob das stimmt, weiß ich jetzt nicht. Aber ja, dass Alec Guinness kein Star Wars-Fan zu Lebzeiten war, ist kein Geheimnis, das stimmt schon. Wobei ich sagen muss, für mich ist halt Alec Guinness ist Obi-Wan. Also nichts gegen Hugh McGregor, aber Alec Guinness ist halt, der hat auch diese Ausstrahlung dafür.
Ja, der aber was mal ab, dass Ian auch so alt ist, dann kann er das auch mal.
Du, ich habe nichts gegen Hugh McGregor als Obi-Wan, nicht falsch verstehen, aber meine Nummer 1 Pick ist halt immer noch der Ur-Obi-Wan.
Ja. Aber Hugh McGregor channelt ihn dann irgendwann auch sehr, zum Beispiel in Episode 3. Na, also man merkt, das ist sein Vorbild ab einem bestimmten
auf jeden
Punkt.
Fall. Ich fand's ja toll, dass Peter Cushing dabei war als Bösewicht. Als Moff Tarkin, das war cool.
Geil gecastet halt, ja.
Der ja oft immer vergessen wird, ne?
Ja, tatsächlich.
Schade eigentlich. Na, das, ich meine, er ist ja durchaus, also sonst hätten sie ihn bestimmt nicht für Rogue One zurückgeholt, ne? Weil Peter Cushing hat ja, also auch wenn man selbst in der Clone Wars Serie, da taucht ja der junge Tarkin auf, und selbst dem haben sie so die Gesichtszüge von Peter Cushing verpasst, weil er halt ein extrem markantes Aussehen hatte.
Ja. Ne? Wobei, was die Darsteller angeht, ich glaube, die ärmste Sau ist, glaube ich, David Prose. Also zu Han Solo werden wir schon gleich noch ein bisschen mehr sagen, deswegen spare ich mir das. Carrie Fisher hat ihre Rolle auch gut gemacht, obwohl sie, glaube ich, die ganze Zeit auf Koks war. aber David Prose, der halt eben Darth Vader gespielt hat, das war halt echt eine arme Sau, weil seine Stimme wurde nicht benutzt, was ganz gut ist, wenn man die Originalaufnahmen hört.
Und dann
zum Schluss, wenn er den Helm abnimmt, haben sie dann auch einen anderen Darsteller genommen. Und es tut mir echt leid für den armen Kerl. Es gibt so eine Doku, die heißt I'm Your Father, die gab es mal auf Netflix. Ob sie noch da ist, weiß ich nicht, müsst ihr mal gucken. Da geht der Sohn von David Prose halt so der Lebensgeschichte seines Vaters nach. Und da wird auch recht deutlich, dass der auch sehr gelitten hat. Weil er halt eigentlich nur dafür da ist, halt einfach in dieser schwarzen Rüstung rumzustehen und mal eben die Hände zu heben oder so.
Ja. Das ist dann eher James Earl Jones, ne? So ikonisch.
Ja. Und wen man auch nicht vergessen sollte, ist der Imperator.
Ja. Ja, wobei ich bin der Einzige von uns, der noch die in Anführungszeichen Originalfassung gesehen hat. Wobei ich mal gehört habe, dass schon auf VHS damals in den 90ern schon da irgendwie Sachen verändert worden sind. Und als ich das erste Mal geguckt habe, da war der Imperator ein dürrer Mann mit einer schwarzen Kapuze, der so ein Gummiauge hatte.
Genau, das war die ursprüngliche Version.
Genau, übrigens von einer Frau gespielt und dann von einem Mann synchronisiert. Was mich interessieren würde, ich habe den Imperator erst wirklich so ab Brücke die Ritter so richtig wahrgenommen. Vorher war für mich der Nummer 1 Schurke einfach Darth Vader.
Obwohl es eigentlich früh betont wird, dass er eigentlich die Nummer 2 ist.
Genau. Also es wird immer mal irgendwie durch, also so erwähnt, sag ich mal, ne? Und dann hast du halt einmal diese Übertragung dann, die in das Imperium schlägt zurück ist, wo es dann klar ist, dass er einen Meister hat, ne? Und in die Rückkehr der Jedi-Ritter, da hat er natürlich seinen Auftritt, ne? Und da wird er dann auch gespielt von Ian McDermott.
Was du auch nicht fassen kannst, dass es immer derselbe Schauspieler ist.
Ja, alle Filme bis heute.
Ich meine, wie alt war denn Ian McDermott in dieser Rolle und was haben sie ihm denn bitte? Ich meine, ganz ehrlich, der ist doch steinalt in Episode 6. Ja. Also, Chapeau, wirklich. Ich muss auch sagen, also ich finde den großartig. Vor allem, was interessant ist.
Also ursprünglich kann ich sagen, Ian McDermott ist Jahrgang 44.
Ja. Ja, gut, dann war Ja, aber so alt war er denn dann auch.
Der war Mitte 40 als.
Ja.
Also nicht mal.
Was war denn das für ein Make-up? Ich meine, der sieht da wirklich aus wie, wie sonst was. Ne? Und dann wiederum in den Prequels ganz anders. Also, ja, gut. Was aber noch sagen wollte zu Ian McDermott. Ursprünglich sollte der sogar, das habe ich jetzt irgendwie in einem Video gehört, wusste ich auch noch nicht, der sollte ursprünglich ähnlich wie Darth Vader übersynchronisiert werden eigentlich. Und dann haben sie zu Ian McDermott gesagt, weißt du was, versuch es und wenn du es schaffst mit deiner Stimme, dann müssen wir nicht überdubben. Also es sollte wirklich genau wie bei Vader sein, ne? Um denen halt irgendwie eine gewisse Tragweite vielleicht auch zu geben. Und Ian McDermott hat es halt so gut gemacht, dass es halt auch wirklich so ikonisch ist, seine Sprechweise, ne? Also auch wenn es in den Prequels wirklich schon so leicht in die Selbstparodie geht, ne? Also dieses so, do it. Kill him. Do it now.
Ich muss leider gestehen, also nichts gegen Ian McDermott, aber es gibt ein paar sehr fantastische Sketch Robot Chicken über den Imperator.
Und Robot Chicken ist eh die Anlaufstelle Nummer 1. Ja.
Also am besten ist immer noch nicht der Sketch, wenn der Imperator mit seinen Kumpels gerade so einen Plausch hält und erzählt, wie er Yoda mit irgendwelchen Senatsterrassen beworfen hat und bekommt dann einen Anruf von Darth Vader, der seit gefühlten Wochen irgendwie in einem TIE Fight unterwegs ist. Und er geht halt dann ins dieses Telefon ran mit irgendwie Palpatine. kann sich nachmachen. Aber wenn ihr das nicht kennt, gebt einfach Imperator und Robot Chicken mal YouTube ein. Ihr findet einiges an richtig gutem Zeug. Und das hat aber dafür gesorgt, dass ich den Imperator irgendwie noch weniger richtig für voll nehme. Also für mich ist einfach Darth Vader der Schurke Nummer 1 in Star Wars. Oh,
aber der Imperator ist doch wirklich, also als ich den das erste Mal gesehen hatte in Episode 6, vor allem macht mich das in Episode 6 auch immer so fertig halt, dieses Finale mit den drei Figuren.
Ja.
Das ist so unfassbar perfide, der ist so krass böse. Ich meine, selbst wenn du ihn tötest, hat er gewonnen. Das ist so unglaublich perfide. Das hat mich richtig fertig gemacht. Und das ist auch auf psychologischer Ebene ist das einfach auch interessant. Und also Episode 9 kommen wir noch später zu, aber selbst da ist noch so ein Hauch davon zumindest drin. Auch durch Ian McDermotts Darstellung natürlich.
Ja, ich sehe das genauso. Übrigens wurde Episode 6 damals bei den Kritikern, kam der eher mäßig an.
Mhm.
So, heute sieht das ja anders aus.
Ja, aber Episode 5 auch schon. Episode 5 war damals ähnlich wie Episode 8 heute tatsächlich sehr umstritten, weil der halt so düster ist, so anders, ganz anderes Pacing, die Figuren benehmen sich ganz anders und das Ende ist halt auch noch so, das Ende ist zwar hoffnungsvoll so ein bisschen, aber eigentlich ist es relativ düster.
Aber gerade das finde ich wirklich fantastisch in dem Film,
Ja, natürlich.
Also das Ende von Empire Strikes Back ist grandios. Also, weil das, ganz ehrlich, nachdem wirklich diesem Happy End vom ersten Teil, mit Preisverleihung und kaputt und Todesstern, und dann kommt der nächste Teil und die Leute sind da wahrscheinlich reingegangen, haben gedacht, sie bekommen das gleich jetzt nochmal und der Film endet halt damit, dass Luke eine Hand weniger hat, dass Han Solo verschleppt ist und eingefroren ist, und dass wir jetzt wissen, wer Lukes Vater ist. Dazu wurden sie dann verraten von einem alten Freund, also von einem alten Freund von Han Solo, wir meinen natürlich Lando. Das war schon hart.
Übrigens, kennt ihr die Simpsons-Folge, wo Homer aus dem Kino geht und dann recht große Erlen erzählt, was passiert ist?
Wobei, das muss man ja sagen, also wir haben es im Vorfeld dazu entschieden, jetzt bei dieser Ausgabe keine Spoilerwarnung rauszuhauen, weil es
ist,
meine Mutter weiß, dass Darth Vader Lukes Vater ist und die hasst Star Wars und hat, glaube ich, noch nie einen ganzen Teil davon gesehen. Aber,
meine Oma
aber das,
auch.
Dass Luke und Darth Vader Vater und Sohn oder Sohn und Vater sind. Das ist ja mittlerweile Allgemeinwissen, genauso wie dass Norm Bates seine Mutter ist. Bruce Willis war immer tot und Edward Norton wird Pitt sind eine dieselbe Person. Das ist
Spoiler! Ja, für einen 20 Jahre alten Film oder 30 Jahre
alten
Film.
Ja, deswegen.
Man muss halt auch sagen, also die Szene ist halt, ist das eigentlich der. Also für mich ist das einer der größten Twists der Filmgeschichte eigentlich. Aber ich kann da wieder sagen, ich habe es wieder nur in den Romanen halt mitgekriegt. Und das hat mich das hat mich so weggehauen. Vor allem, das ist so bizarr. Ich war dann wirklich am Überlegen, so ist der. Also das Interessante ist ja, dass du Vader in Episode 4 eigentlich wirklich als Maschine wahrnimmst, als Cyborg. Mhm. Und dann denkst du dir so, wie kann der jetzt ein Kind gezeugt haben oder so? Und ich hab mich auch schon gefragt in Episode 4, wie kann er eigentlich die Macht benutzen, wenn er eigentlich eine Maschine ist?
Also ich weiß noch, als ich das gesehen habe, ich habe die ja wirklich in einer Reihe geguckt, an einem Tag oder an einem Abend. Und ich hab das nicht gerafft. Wie kann der denn der Vater sein? Die sehen sich doch noch nicht mal ähnlich. Weißt du, das ist so
ein Motto. Ja, du siehst ja nichts mal von ihm. Ja?
Ich meine, ich war da 6 oder 7 Jahre alt und sehr dumm. Aber und von der Liebe wusste ich nicht viel. Ja? Ich weiß auch, das hat mich komplett überfordert. Also dieser Reveal, dass der Bösewicht der Held, also der Vater des Helden ist, das war irgendwie zweitrangig. Ich habe mir mehr gedacht, auch so, wie kann der das? Das geht dann wie was?
ja, so bald biologisch schon, ne? Ja.
Aber jetzt sind wir ja schon quasi mittendrin bei dem Film auch. Und also ich glaube, wir können nicht über alles reden. Deswegen strukturiere ich das jetzt einfach mal ein bisschen. Hm? Was sind denn eure 3 Lieblingsszenen aus den 3 Filmen?
Machen wir es abwechselnd, jeder eine?
Ja.
Okay, dann fange ich mal an. Bei mir ist es wirklich im allerersten Teil, weil das hat mich so fasziniert immer noch, ist, wenn du dieses Raumschiff siehst, den Inneren, und diese Wände sind komplett weiß. Und ich weiß nur, als Kind dachte ich mir, okay, ja, klar, weiß, ja, okay, das sind die Guten. Und dann kommen die Stormtrooper rein, die sind auch weiß. Und dann dachte ich so, okay, ändern die jetzt das Schiff der Bösen oder haben die Bösen dann. Das habe ich als Kind nicht gerafft. Und diese ganze Überlegung wurde dann ad acta gelegt, als dann das erste Mal der Vader auftaucht. Wenn er wirklich dieser schwarze Riese mit diesem langen Kebel und dann diesem Atemgeräusch einmal diese weißen Gänge entlang geht, das hat mich total fasziniert als Kind. Ich habe damals schon Filme geguckt, auch Filme, die nicht für mein Alter geeignet waren, was mir wirklich die ein oder andere schlaflose Nacht eingebracht hatte, weil ich ein sehr ängstliches Kind war. Aber aus irgendeinem Grund hatte ich zwar Schiss vor Darth Vader, aber ich fand ihn auch gleichzeitig faszinierend. Und ich weiß noch, dass ich während des Films mal auf dem Klo war und unser Klo war halt eben weiß gekachelt. Und ich dachte, das sieht hier so ein bisschen aus wie in diesem Raumschiff von dieser Prinzessin mit diesen komischen Steckenfrisuren. Und dann dachte ich mir so, boah, stell mal vor, Darth Vader kommt rein. Und normalerweise hätte ich eigentlich tierischen Schiss haben müssen, aber ich dachte mir so, das wäre cool. Also, es ist total, eigentlich total Banane, aber das ist so einer der Star-Wars-Momente, den ich halt so ganz tief in meinem Herzen trage, auch wenn im Prinzip nicht viel passiert. Aber das
passend dazu übrigens, mein Sohn ist großer Star-Wars-Fan, ich weiß gar nicht warum, aber auf jeden Fall liebt er das Imperium, liebt das Vader und spielt hauptsächlich mit Stormtroopern, die immer gewinnen.
Obwohl die eigentlich nie treffen in den Filmen. Das ist sehr witzig. Da fällt mir auch noch ein, das finde ich so interessant, dass dieser Moment für dich so ikonografisch ist, du, weil, wenn ihr jetzt mal überlegt, weil, also klar, alle kommen immer Darth Vader Imperial March, ne, aber den gibt es ja in Episode 4 tatsächlich noch gar nicht.
Nee, den gibt's noch nicht.
Also, auch als Vader da reinkommt, das erste Mal, sein allererster Auftritt, ist natürlich mega ikonisch, aber da hat er noch dieses Todesstern-Thema unter anderem.
Ja, den
Imperial March, den gibt's erst in Episode 5.
Ja, das war mir als 6-Jähriger ehrlich gesagt scheißegal. ich meine, das geht ja noch weiter. Ich meine, dann hat er diesen Typen da an der Gurgel und dann spricht er das erste Mal und da ist so, das klingt jetzt aber irgendwie nicht so nett. Und dann tötet er den Mann auch noch, weißt du? Das ist so, also
die deutsche Stimme von
ihm. Die Szene hat mir Robert Chicken kaputt gemacht, muss ich
sagen. Ach, du meinst mit bringt deine Tochter mit zur Arbeit, Tag?
Ja, ist großartig. ja.
Guckt euch Robert Chicken Star Wars an.
Also
wie gesagt, ich weiß, dass es im ersten Teil zigfach bessere Szenen gibt, aber für mich persönlich ist das einfach so eine, die dann einfach, da ist so zu viel nostalgisches Gewicht liegt da drauf. Mhm. Ne? Und dann wäre das meine erste Szene gewesen und dann gebe ich mal am Dominik weiter.
Och Gott. Ich glaube, wir hacken das jetzt einfach wirklich so in 3 Stückchen, also für jeden Teil so eine Szene. Und bei mir wäre es fast die auch, der erste Auftritt von Darth Vader, aber ich glaube, die ganze Öffnungsszene, also wirklich von John Williams Fanfare bis zum ersten Auftritt von Luke Skywalker, weil ich muss sagen, ich mag auch die Szenen zwischen den beiden Droiden unheimlich gerne. Also ich finde das jedes Mal so geil, wenn die da irgendwie auf diesen auf Tatooine da stranden und dann sich halt nicht einigen können, in welche Richtung sie jetzt gehen. Und dann, weiß ich nicht, hier C-3PO, ja, du kleiner Schmierölklumpen, dann hau doch ab, ne? In ein, zwei Tagen wirst du schon sehen, da funktionierst du nicht mehr richtig. Und dann auch so geil von wegen so, nee, da will ich nicht lang, da liegen mir zu viele Steine. Hier läuft es sich viel leichter. Das finde ich finde das so herrlich. Vor allem, also man muss wirklich mal darauf achten, der Anfang des Films sind ja wirklich nur diese beiden Figuren.
Es ist ja auch so, dass ich glaube, C-3PO den ersten Satz hatte und den letzten Satz in Episode 3, ne?
Mhm. Stimmt, ja.
Ihr habt, glaube ich, so mein Konzept ein bisschen abgeändert. Gehen wir jetzt pro Film durch? Und
nee, wie du willst. Also jeder drei Szenen, ob das jetzt alle aus dem ersten, zweiten oder dritten, ist egal.
Okay, gut. Ja. Weil dann würde ich nämlich anfangen mit Das Imperium schlägt zurück, und zwar der Kampf auf dem Eisplaneten Hoth. Ich mag Schlachten. Ich mag groß angelegte Schlachten, und vor allen Dingen mag ich Schlachten, die Substanz haben. Und ich finde, das ist wirklich, also nicht nur von der Inszenierung her sehr, sehr toll gedreht und gemacht und einfach auch spektakulär anzusehen, sondern du hast auch wirklich das Gefühl, hier steht was auf dem Spiel. Die haben gerade ihre Basis aufgebaut, eingerichtet, ne, und sind dann entdeckt worden und plötzlich
gerade frisch gewischt, alles wieder Dreck.
Genau, gerade frisch gewischt, so, scheiße, ich habe hier gerade mein Zimmer eingerichtet. Dann hast du den Schildreaktor quasi, der dann zum Ziel wird. Sie versuchen, die Raumschiffe zu starten. Gleichzeitig kommen die Jäger, die dann die AT-ST etc. abhalten wollen. Und was mich immer sehr fasziniert hat, ist, das sind die Bodengefechte. Das, was später in den Filmen auch immer wieder vergessen wird. Die Rebellen sind nicht nur die Helden. Und ich finde, das macht der Film sehr, sehr gut. Und er zeigt auch, was für eine Macht das Imperium hat. Ne? Die marschieren da durch, die fegen da alle Truppen weg. Und am Ende sind sie quasi nur noch, also können sie nur noch laufen und werden dann abgeballert, so noch und nöcher. Und das hat mich immer sehr, sehr bewegt. Also gleichzeitig natürlich nachher mit Lukes Flucht etc. Das ist wirklich fantastisch erzählt und gedreht, und das macht auch einfach insgesamt logisch sehr Sinn, dieser Schlachtaufbau.
Ja. Gut. Meine zweite Szene ist auch Imperium schlägt zurück. Und wir kommen zu einer Figur, die ich sehr liebe. Neben Chewbacca, mein Liebling, glaube ich, habe ich schon erwähnt, nämlich Yoda. Und welche Szene ich abgöttisch liebe, ist die, in der Luke in dieser Höhle auf Darth Vader trifft.
Ach, ich habe gleich keine Munition mehr hier, ich merke schon. Das ist alles zu ikonisch.
Und vor allem, wie Yoda da agiert. Also ich liebe einfach, wie das anfängt mit Yoda. Da denkst du, okay, es ist irgendwie so ein Heini aus der Muppet Show, den Gonzo da vergessen hat. Ja. Und dann ändert sich das halt peu à peu. Und also diese Szene, wenn er sagt, deine Waffen wirst du dort nicht brauchen, und dann macht er seinen Gürtel trotzdem fest und du weißt, ach, Luke, oh, nein. Und das fand ich, also das war eine Szene, die fand ich als Kind nur gruselig und ich habe die Psychologie dahinter nicht verstanden. Und je älter man wird, desto mehr versteht man das. Und ich bleib auch dabei, und ich glaube, es würde mich wundern, wenn der jetzt nicht mit mir d'accord geht, aber ich halte Empire Strikes Back auch für den psychologisch besten und dichtesten Film der Reihe.
Ja. 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 Es kommt auch da durch die Beteiligung von Erwin Kershner auch natürlich, ne, und von Lawrence Kasdan. Da ist eine ganz andere Note drin, die dann auch nicht mehr in Episode 6 drin ist. Das macht den Film so besonders, einfach sowohl inszenatorisch als auch erzählerisch. Ja.
Gut, dann Dominik, darfst du weitermachen? Ich tippe hier auf die E-Box.
Toll. Natürlich auf die E-Box. Nee, ich bin jetzt auch bei Empire. Oh Gott, ich bin schon die ganze Zeit überlegen. Also natürlich der Vader-Reveal irgendwie auch. Ne? Das ich kann gar nicht in Worte fassen, wie ich da vom Donner gerührt war. Und ich sage es nochmal, ich habe es in Buchform zum ersten Mal erlebt, ja. Und zum anderen, ich glaube auch, also ja, die Szene mit der Höhle hätte ich auch genannt, aber welche Szene ich noch toller fand und die, ich habe sie ja vorhin auch schon zitiert eingangs, die Szene mit dem X-Wing. Mhm. Das ist für mich so ikonisch, weil da spürst du wirklich, du spürst die Macht in dieser Szene und wie Yoda auch darüber redet, von wegen, die Macht ist mein Verbündeter und ein mächtiger Verbündeter ist sie. Und daran merkt man auch endgültig, was in diesem kleinen banalen Mannequin, was am Anfang auch wirklich ultra banal dargestellt wird, beziehungsweise ergibt sich ja so mega albern am Anfang einfach, weil er auch den Zuschauer täuscht. Und dann eben auch dieses, weiß ich nicht, Kriege machen einen nicht groß und wie er dann, also für mich kommt das alles zusammen halt in dieser Szene, wo er eben den X-Wing hebt. Mhm. Und das ist für mich so großartig. Also für mich ist die Macht in dem Moment fast ein dritter anwesender Charakter. Und generell alle Yoda-Szenen, ich find's auch so herrlich, wie der sich mit R2-D2 um diese Lampe kloppt. Also das.
Ich hab da noch einen YouTube-Tipp. Bad Lip Reading.
Großartig.
Sehr zu empfehlen.
Da gibt's übrigens eine Fortsetzung von.
Ja, die ist auch großartig, ja. Es gibt auch Bushes of Love, auch großartig.
Okay, ich bleib mal bei Das Imperium schlägt zurück. Hm? Und wir hatten es eigentlich schon gesagt gehabt und du hast es ja eben auch nochmal erwähnt, Dom, aber ich finde tatsächlich die Szene mit dem Kampf zwischen Luke und Darth Vader, also nicht nur die Enthüllung, dass er sein Vater ist, ne, und dann am Ende quasi keine Möglichkeit mehr hat und auch sich selbst opfert, ne, das gehört ja auch noch alles dazu. Ich finde die Inszenierung, wie quasi das alles abläuft, ne, die ist halt wirklich fantastisch. Es gibt also meines Erinnerns kaum Musikuntermalung während diesen Szenen. Erst am Ende dann richtig.
Ja, aber albtraumhaft dann.
Es ist richtig, es ist düster, es ist schwermütig. Ne?
Ja.
Es ist wirklich ein Duell, wie in den klassischen Samurai-Filmen. Und das ist wirklich richtig toll eingefangen. Und diese Stimmung mag ich. Und die hätte ich gerne noch mehr gehabt in Star-Wars-Filmen, muss ich gestehen.
Ja. Gut. Das ist auch der düsterste Star-Wars-Film, glaube ich, ne?
Ja.
Episode 5 neben Episode 3, würde ich sagen, dann noch. Aber das dann noch mal aus anderen Gründen. Aber da kommen wir nächstes Mal zu.
Also, ich würde ja gerne jetzt ich gehe mal zurück in der Jedi-Ritter. Und so gern ich jetzt wirklich sagen würde, dieser Kampf zwischen Luke und Darth Vader, ja, wenn da Luke da irgendwie wirklich mit aller Macht immer weiter auf Darth Vader einhämmert, bis er dann den die Hand abgeschlagen hat, ist eine tolle Szene, aber ich will ehrlich sein, was ich jedes Mal geil finde, ist der Anfang. Denn wir haben Luke jetzt über zwei Filme begleitet, ja. Im ersten Teil war er noch so, oh, ich möchte mal eigentlich hier weg, ne? Und im zweiten Teil war er dann so, oh, was, das ist mein Vater? Fuck. Ja? Und ich meine, und der dritte Teil fängt an und dann steht da so ein schwarz gekleideter Luke Skywalker vor diesen Toren von von Jabba the Hutt. Ja? Und du merkst sofort, der ist jetzt, der kann jetzt plötzlich was, ja, der ist erwachsen geworden, ja, der ist gereift, der wurde ausgebildet. Ja. Und er wirkt nicht mehr wie der liebe, nette Nachbarsjunge. Der wirkt so ein bisschen so, ja, who's the Jedi Knight with all the chicks? Luke, you're damn right. Ich mag die Coolness, die er ausstrahlt am Anfang.
Ja, ich auch.
Das mag ich unglaublich gerne.
Wobei, das ist ja sogar noch geschnitten. Kennt ihr diese alternative Anfangssequenz, die es eigentlich gab, wo er sein Lichtschwert zusammenbaut?
Nee.
Die auf der Blu-ray-Edition, glaube ich, drauf ist. Könnt ihr euch gerne mal auf YouTube ansehen. Die hat was unglaublich Düsteres, was George Lucas eigentlich sogar auch für Rückkehr der Jedi-Ritter noch viel weiter vorgesehen hatte. Aber es gab dann eben halt diese sehr gespaltenen Reaktionen auf Episode 5. Und deshalb bekamen wir dann die Ewoks. Und wem das bekannt vorkommt, ja, wartet bis zu unserem Cast zu den Sequels, würde ich sagen.
Oh, das wird lustig werden. Aber da haben wir noch ein bisschen Zeit.
Ja, ja. Aber er ähnelt sich schon sehr, ne?
Ja.
Tatsächlich.
Dominik, du bist dran. Ja.
Ach so, ja. Gott. Mann, jetzt habe ich gerade geredet, das ist ja irgendwie doof. Ja, kurz und schmerzlos, sämtliche Szenen mit dem Imperator. Mhm. Das hat mich so reingezogen, ob es, also die ganze Thronsaal-Sequenz, alles mit ihm, das ist vor allem, was ich sehr interessant fand, wie gesagt, wieder die Bücher, ne? es gibt diese Sequenz, wo Vader zum Imperator kommt, um ihm zu sagen, dass die auf Endor gelandet sind. Und der Imperator weiß das schon. Und im Buch ist dann die Szene dann so, Vader kommt rein. Und der Imperator ist ja mit seinem Stuhl, hat er sich ja diesem Fenster dazu gewandt. Das ist ja auch so ikonisch, ne? Und dann schildert der Autor, dieser Joseph Kahn heißt der, glaube ich, in dem Roman zum Film, schildert er eben das, was Palpatine durch den Kopf geht. Und da wird tatsächlich schon seine Vorgeschichte angedeutet. Also wirklich, dass er mal ein kleiner, pupsiger Senator war, der dann Sith Lord wurde, der dann aufgestiegen ist. Und da merkt, vor allem, was noch interessant war, in dem Roman tauchte für mich zum ersten Mal der Name Palpatine auf. Der taucht ja nie auf in den alten Episoden, weil es den eben dann auch wahrscheinlich gar nicht gab.
Er braucht ihn ja auch gar nicht, ne? Ich meine, Imperator, das ist so einfach so, da klingt das Böse doch schon mit in jeder Silbe, ne?
In den Dings wurde es dann auch, ich glaube, in Episode 4 ist noch vom Kaiser die Rede. Das ist aber dann so die Übersetzung halt Emperor Kaiser, ne? Und ich weiß auch noch, was mich, glaube ich, da sogar gespoilert hatte, war Lego Star Wars damals. Da gab es, glaube ich, ein Set mit Luke, dem Imperator und Vader. Ich hatte keine Ahnung, worum das ging. Und das war auch dann der Punkt, wo ich dann, wie gesagt, wieder gepeilt hatte von den Prequels. Ah, da gibt's noch irgendwas anderes. Aber irgendwie fühlte sich das für mich immer komisch und fremd an. Und da stand dann aber schon Imperator Palpatine.
Ich muss ja gestehen, ein Freund meiner Mutter hat mir mal ein Buch zu Star Wars geschenkt, Palpatins Auge. Und ich dachte mir nur so, wer ist Palpatine?
Wusste ich nicht. Ja, eben.
Wie gesagt, das war ja auch die Zeit vorm Internet, ne? Also ich habe immer das Gefühl, gerade bei Star Wars ist es so, es gibt so eine Zeit vor dem Internet und nach und während des Internets.
Ja,
jetzt, ne? Also,
auf jeden Fall. Das kann man schon daran sehen mit Episode 1, dass sie da damals in irgendeinen bescheuerten Film gerannt sind, nur um den Trailer sehen zu können.
Aber das können wir dann nächstes Mal dann besprechen vielleicht.
Genau. Als kleiner Teaser.
Okay, dann nehme ich als letztes die Zerstörung des ersten Todessterns.
Mhm. Schön.
Übrigens, was man da sieht, quasi auf diesem kleinen Bildschirm zur Symbolisierung, wo die Bombe rein muss, ist eine der ersten CGI-Sequenzen im Kino. Höchst aufwendig, Stunden hat der Computer dafür, glaube ich, gerechnet, um dieses geniale Bild darzustellen.
Obwohl es davor noch eine gab, schon 73 gab es da schon Westworld, ne?
Ja, genau. Da gab es, ja.
Auf jeden Fall diese ganze Sequenz, aber vor allen Dingen natürlich dann der Flug in diesen Flurtunnel, halbwegs nenne ich es mal, mit der Verfolgung dann von Darth Vader. Mhm. Und dann Lukes erste richtige Berührung mit der Macht, würde ich es tatsächlich mal sagen. Ne? Also, dass er dann wirklich die Macht durch sich durchströmen lässt und dann den Millionstel-Treffer landet und den ganzen Todesstern zerstört. Wo wir uns natürlich damals alle schon gefragt haben, warum geht das? Warum ist da so ein Fehler drin? Warum explodiert der einfach so?
Wir wissen
mittlerweile
es jetzt.
Wissen wir ja, warum.
Ja,
auch so eine Sache, die hätte ich gar nicht erfahren brauchen. Egal. Aber was ich interessant finde, es gibt von Kevin James, ich weiß nicht, in welchem seiner Filme das ist, gibt es ja
Smith! Jetzt hast du den Fehler gemacht.
Zur Erklärung, wir haben im Vorgespräch über Kevin Smith geredet und Dominik hat Kevin James genannt. Jetzt habe ich denselben Fehler auch gemacht. Verdammte Kacke. Es geht um Folgendes. Das würde mich interessieren, wie ihr das seht. Wenn sie in Episode 4 den Todesstern zerstören, dann sind da drin Stormtroopers und Mitarbeiter des Imperiums. So. Mhm. Wenn sie aber in Rückkehr der Jedi-Ritter den halbfertigen Todesstern zerstören, sind da wahrscheinlich auch echt viele Handwerker drin, also Zivilisten.
Wookies.
Mhm. Wookies, genau.
Sklaven.
Ja. Ist die Zerstörung des Todessterns in der Rückkehr Jedi Ritter so eine Art Genozid? Also ich finde, das ist ein ganz interessantes Gedankenexperiment eigentlich. Wenn man drüber nachdenkt, ist das schon was Wahres
das,
dran?
Das war auch mal vorgesehen, soweit ich weiß. Ne? Ursprünglich sollte der Todesstern eigentlich um Kashyyyk kreisen, also diese Heimatwelt der Wookies. Und der Todesstern selber sollte von Wookie-Sklaven erbaut werden. Mhm. Ne? Irgendwo habe ich das mal gelesen, glaube ich.
Genau, ich weiß nicht mehr, ob es Kanon ist oder nicht. Also mittlerweile hat man ja da so ein bisschen die Übersicht verloren. Mhm. Aber ganz grob, über 1 Million Personen sind bei der ersten Zerstörung des Todessterns ums Leben gekommen. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne?
Ja,
so. Ich bin der Fabian. Ich mache heute ein Schülerpraktikum im Todesstern.
Genau, perfekt. Genau, und natürlich beim Bau des zweiten Todessterns, zumindest so habe ich es mal so kennengelernt, war es in den Büchern so, dass es halt vor allen Dingen Sklaven waren und vor allen Dingen Wookies von Kashyyyk. Die Geschichte von Kashyyyk ist mittlerweile immer noch Kanon, also da weiß man viel. Ist ja auch in den Filmen immer wieder thematisiert worden. Ob es jetzt immer noch Kanon ist, dass die den gebaut haben, das weiß ich nicht. Da bin ich nicht drin in der Materie. Aber auch da werden Hunderttausende ums Leben gekommen sein.
Aber meine andere Frage, welche Bank gibt dem Imperator denn solche Kredite?
Also, die Bank von Westeros.
Ja, wahrscheinlich.
Die eiserne Bank. Die kommt doch in den Weltraum.
Aber wird der Bau von so einem Todesstein eigentlich vorher ausgeschrieben, oder? Oder so Vetternwirtschaft.
Keine Ahnung.
Vetternwirtschaft im Imperium.
Aber es gibt da, ja, weiß ich nicht, in den Prequels gibt es da, glaube ich, den Bankenclan. Ja, und der treibt ja dann auch in der Clone Wars Serie, wird das dann auch thematisiert, dass die eigentlich eiskalte Kriegsgewinnler sind und auch die Kaminoaner beispielsweise, dass die wirklich so für Angebot und Nachfrage sorgen wollen, aber gut.
Was ich ja übrigens auch schön finde, jetzt nochmal zum Todesstern, der erste Film fängt an mit diesem Sternzerstörer und du denkst dir schon, holy fuck, was für ein großes Ding ist das, ja? Und dann so, ja übrigens, das ist kein Mond, das ist ein Todesstern, also das ist eine Raumstation, ne? Und das Ding ist ja echt gigantisch. Mhm. Also das ist schon, also da war ich schon auch als Kind sehr beeindruckt von.
Obwohl ich das am Anfang so ein bisschen drüber fand, ne, dass eben der ganze, also auch so diese Szene, ne, von wegen, seht mal, er fliegt auf den kleinen Mond zu, ne? Dieses, und dann so, oh, er ist fast in Schussweite. Das ist kein Mond. Das ist eine Raumstation.
Ich liebe diesen Satz.
Ne, das, ja, und dann, das ist herrlich, also. Auch die Zerstörung von also auch, ist keine schöne Sequenz, aber die hat mich damals auch so schockiert, dass die, mein Gott, die pusten den ganzen Planeten weg, ne? Mhm. Und dann auch die Reaktion von Obi-Wan da drauf. Oh Gott, ey, 1000 Sequenzen, ey, wirklich, alles. Es ist entsetzlich schwer, da Lieblingsszenen rauszusuchen, wirklich. Also, sadistisch von dir, Thomas, wirklich.
Ja, so bin ich, so kennt man
das. Ich weiß übrigens noch, beim allerersten Star Wars gibt es eine Szene, die hätte beinahe dazu geführt, dass ich den Film abgebrochen hätte, weil ich so viel Angst hatte. Also, weil ich erschreckt wurde, wenn dieser Sandmensch da plötzlich da auftaucht.
Ja!
Wenn Luke da im Fernrohr da irgendwas guckt, dann plötzlich der Sandmensch. Ja, ich war schon
diese Sequenz, er hebt übrigens nur einmal ja die Waffe. Und das haben sie im Schnittraum einfach wiederholt. Das ist auch sehr witzig.
Wobei, was ich auch interessant finde, ist, wenn Obi-Wan gesagt, das sind Sandmenschen, die heißen Tusken oder so ähnlich, ja, die laufen immer im Gänseschritt.
stimmt.
Um ihre wahre Kraft zu verbergen.
Genau.
Und dann frage ich mich aber.
Vor allem, das dürfte echt lustig ausgesehen haben, ne?
Ja. Okay, jetzt glaube ich, haben wir so ein bisschen auch, also sehr stark inhaltlich gesprochen.
Ja.
Mhm. Ich würde jetzt mal noch so ein bisschen quasi, also wir haben jetzt ja Vorgeplänkel gehabt, wir haben jetzt den Kern gehabt und würde jetzt noch mal so ein bisschen den Rand betrachten von der ursprünglichen Trilogie.
Die Käsekruste und was. Also.
Genau, und zwar einmal, wie Star Wars auch so ein bisschen den Markt verändert hat. Also ich meine, von nicht Kinoprodukten her, also Kinofilm an sich, ja, mittlerweile schon, aber das hat eine andere Ursache, da sprechen wir über Disney, sondern Merchandise.
Ja.
Ja, also es ist, es gibt diese sehr schöne Doku bei Netflix, Toys That Made Us oder so ähnlich. Die kann ich empfehlen. Und wer es nicht wusste, keiner hat geglaubt, dass Star Wars ein Erfolg wird. Keiner. Und so ein, und George Lucas hat ja irgendwie gesagt, okay, wisst ihr was, ihr könnt gerne das Filmgeld behalten, aber Merchandise bekomme ich. Und ja, wie soll man sagen? Gute Idee. Ja? Aber damals waren die halt total überfordert damit, weil die nicht gerechnet haben, dass es so ein Erfolg wird, sodass am Anfang halt keine Actionfiguren verkauft wurden, sondern einfach so leere Boxen mit so Gutscheinen drin. Und weil halt drin stand, am dem und dem Datum sind die Actionfiguren halt verfügbar, dann könnt ihr die abholen oder euch zuschicken lassen. Ne? Das ist schon irgendwie total lustig. Vor allem, wenn man bedenkt, was, ich meine, du kriegst ja alles von Star Wars mittlerweile. Selbst wenn die Filme nicht im Kino laufen, findest du im Supermarkt garantiert irgendein Müsli, wo irgendwo noch Star Wars drauf prangert, ja? Also die Star Wars, was ich, Fruit Loops oder so, ja? Das ist halt einfach ein Millionenbetrieb und Star Wars ist mittlerweile ja kein Film mehr. Star Wars ist eine Marke, die gleichzusetzen ist mit Coca-Cola oder Google.
Ich hatte mal irgendwo, ich glaube, das war irgendwie meine Buchausgabe von Episode 1, da stand irgendwie hinten drauf, Star Wars ist schon längst nicht nur ein Film, es ist Popkulturphänomen und Abenteuerspielplatz. Ne, das trifft das, glaube ich, so am besten. Was mir da auch noch Lustiges so einfällt, also zum einen wurde natürlich dadurch irgendwie diese Presale sogar erfunden, glaube ich. Ne? Die haben da wirklich leere Schachteln damals verkauft. Und das Interessante ist aber, dass sie jetzt hier bei der Mandalorianer-Serie, also ihr werdet ja wohl alle von Baby Yoda gehört haben, ne?
Nein, ich
hab die Serie auch nicht geguckt. Jetzt diese Zuhörer. Ja, also sorry, also wenn du einmal auf Facebook warst, erkennst du Baby Yoda, das Alien, was fast das Internet zum Krachen gebracht hat. Und dann danach Babu Frick, aber das ist jetzt was anderes. Und das Interessante ist, dass Disney anscheinend mit dem Hype um dieses Viech nicht gerechnet hat und du jetzt momentan kein Baby Yoda Merch mehr bekommst, sondern erst im Mai 2020, also dieses Jahr jetzt dann inzwischen erst. Also das muss man sich mal vorstellen.
Also den Marketing Director hätte ich entlassen.
Die haben damit nicht gerechnet, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Das ist wie in den 70er Jahren. Das ist exakt dasselbe. Wie kann das sein bei einem Konzern wie Disney und einem Franchise wie Star Wars, was eigentlich nur von, ich meine, als dann Pause war mit den Filmen, das hat eigentlich nur noch vom Merchandise gelebt.
Wobei, was ich halt schon so ein bisschen vermisse, was man halt beim allerersten Film merkt, ist halt noch diese Unschuld, die das alles hat. Und ab Empire Strikes Back ist es halt schon, ist da echt Kalkül und Marketing hinter. Sehr stark sogar.
Ja.
Und mittlerweile ist Star Wars ja einfach eine Maschinerie geworden. Und eine Maschinerie, wo ich ganz ehrlich sagen, also ich gucke mir die neuesten Star Wars Filme auch wieder an. Klar, definitiv. Und ich werde auch gespannt drauf sein. Aber ich muss jetzt sagen, je mehr das voranschreitet, diese Franchisierung von Star Wars, die ja jetzt schon seit den 80ern eigentlich am Gange ist, desto mehr fällt es mir schwer, mein Herz da zu verlieren. Versteht ihr, was ich meine?
Aber ich verstehe, was du meinst, aber spar dir das doch vielleicht, spar dir so den wehmütigen Abgesang so ein bisschen für Teil 3 unseres Podcasts, glaube ich, oder?
Ja, also da sollten wir auf jeden Fall drüber sprechen. Weil zum Beispiel, ich habe für mich beschlossen, ich werde nicht irgendwie einen Star-Wars-Marathon jedes Jahr machen und alle 9, 10, 11 Filme gucken, sondern ich werde halt bei der Urtrilogie bleiben. So, Fakt, fertig. So, weil ich einfach zu viel Ärger habe mit manchen von den Filmen.
Ich gucke alle 6, muss ich zugeben, und dazu stehe ich auch. Also ich bin jetzt kein großer, ich bin jetzt kein Fan der Prequels, aber wie gesagt, ich habe wieder halt die Bücher gelesen, ne? Und da kann ich dann auch nochmal in dem Prequel-Cast dann mehr zusammen, wenn ihr möchtet, aber
sag, wie es willst, also du bist einfach scharf auf Schmerzen.
Ich glaube, das ist auch so ein Generation-Ding.
Ja, also, das stimmt schon.
Wie man tatsächlich dann auch mit Star Wars groß geworden ist. Ne? Mhm. Und jede Generation hat gefühlt auch jetzt ihre Trilogie gerade.
Richtig, richtig.
Und ich glaube, Thomas, wir beide sind ja so eine Generation. Dominik ist ja ein paar Jährchen jünger. Ja. Und wir sind halt noch aufgewachsen, mit als es noch Krieg der Sterne hieß. Ne? Genau. Das war halt eben noch unseres. Das stimmt schon, ja.
Das macht aber Star Wars eben auch so von den Fans oder deshalb ist halt auch die Fangemeinde von Star Wars so riesig. Ich meine, jetzt hier bei der neuen Trilogie ist das nicht, es ist doch irgendwie einzigartig, oder? Wie viele Generationen an Fans du jetzt momentan versammelst?
Ja.
Ne, unter diesem Banner Star Wars. Da können wir vielleicht dann später nochmal immer drüber reden. Ja. Ne? Aber das entwickelt sich halt immer weiter. Also ich kann mich dazu auch nur anschließen. Aber wie gesagt, ich glaube, den Abgesang, den sparen wir uns für die Sequel-Trilogie.
Wir können ja nochmal drüber sprechen. Hätte es quasi damals direkt Fortsetzungsbeschreibungen gegeben? Ne? Also sagen wir, die waren jetzt alle durch. Irgendwie schon 10 Jahre später oder 5 Jahre später hätte man angekündigt, okay, wir machen jetzt noch einen Fortsetzungsfilm, ne? Also was früher passiert ist, keine Prequels, sondern tatsächlich Fortsetzung. Ich habe selber nicht gelesen, ich kenne nur die Bücher grob. Da gibt es so eine Geschichte tatsächlich mit Palpatine, wo er irgendwie ein Klon ist und dann aktiviert wird und dann zum letzten Gefecht ausholt. Jetzt mal die Frage an euch, wie hättet ihr euch denn eigentlich so eine Fortsetzung vorgestellt? Nicht heute, sondern damals, direkt im Anschluss.
Ich muss gestehen, für mich war die Sache eigentlich immer nach Rückkehr Jedi Ritter eigentlich fertig. Also mit den bekannten Figuren Luke Skywalker, Han Solo, Prinzessin Leia etc. pp. Mhm. Ich hätte mir, glaube ich, gewünscht, dass man einfach neue Figuren nimmt, vielleicht einfach erzählt, wie ein junges Mädel oder ein junger Typ einfach eine Ausbildung macht zum Jedi und einfach ein Abenteuer erlebt und das gar nicht auswalzt auf eine Trilogie, sondern einfach einen Film erzählt.
Du bist aber jetzt schon so ein bisschen verseucht von Episode 7, ne? Ein junges Mädchen, das auszieht und zum Jedi wird.
Das könnte auch ein junger Hund sein von mir aus, der zum Jedi trainiert wird.
Wobei das Chewbacca. Ich glaube, er meint tatsächlich so eher Richtung, es gibt die Jedi-Akademie dann wieder, ne? Luke ist Lehrmeister mittlerweile. Ne?
Sowas. Gibt's ja auch.
Also wie gesagt, dann, ich hatte mir das schon so als Kind oder auch als junger Mann schon so ein bisschen so in meinem Krankenhirn ausgemalt. Und das Interessante ist halt, dass diese ganzen Figuren, Luke Skywalker, Han Solo, nicht drin vorgekommen sind. Weil für mich das echt abgeschlossen war. Ich fand, die hatten ihre Geschichte und die haben es verdient, jetzt einfach ganz in Ruhe hier ihr Leben zu leben.
Aber da sind wir dann auch wieder bei diesem Punkt, man lässt die Figuren ziehen.
Genau, ja, ne? Weil es gibt einfach Sachen, ich finde, eine gute Geschichte braucht auch so ein bisschen was, ein paar Mysterien, ja, und dazu zählt zum Beispiel, dass man nicht erklären muss, warum Han Solo heißt, als Beispiel, ja.
Weil er nimmt so eine bescheuerte Erklärung.
Das braucht einfach keine Erklärung. Und weißt du, der Imperator ist tot, das Imperium ist gestürzt, die Rebellen haben gewonnen, super gemacht, liebe Freunde, und jetzt genießt euer Leben sozusagen, ihr habt jetzt frei, ja. Ich bin da einfach kein großer Fan von. Also natürlich fand ich es auch schön, jetzt Han Solo und Prinzessin Leia und Luke halt in der neuen Trilogie wiederzusehen, aber ich hab's nie verlangt.
Dominik?
Ja, ich bin da so zwiegespalten. Also ich hab mir auch immer gesagt, also als die neue Trilogie angekündigt war, dachte ich mir so, also meine Begeisterung hielt sich da auch in Grenzen, weil so, oh Gott, die sind jetzt irgendwie alte Säcke, wer will das denn jetzt sehen? Das mag jetzt hart klingen, ne? Aber für mich war das irgendwie auch auserzählt. Auf der anderen Seite habe ich mich dann aber auch schon vorher mit diesem, ich kann mich noch erinnern, aus der Stadtbücherei hatte ich mir, glaube ich, mal irgendwie so ein aus diesem Expanded Universe einen Roman ausgeliehen. Und ich kann an dieser Stelle auch wirklich die Hörspiele, die deutschen Hörspiele zu den Erben des Imperiums Roman empfehlen. Die findet man unter anderem auch auf YouTube. Und das ist, also da sind alle möglichen Sprecher aus den Filmen drin, also wirklich die Originalsprecher, Hans-Georg Panschak, Wolfgang Pampel etc. Das ist Star Wars für die Ohren. Und was mir daran durchaus immer gefallen hat, ich fand halt immer diesen Gedanken so ein bisschen naiv, aber das ist vielleicht natürlich auch das naive Märchen Star Wars. Nur weil der Imperator weg ist, ist jetzt halt nicht das ganze Imperium weg. Ja, das Imperium ist ja verstreut über die Galaxis. Mhm. Und in den Erben des Imperiums oder so ist es aber eben so, dass die eben diese neue Republik aufbauen und dann so im Untergrund halt so die, ne, von wegen, da sind dann irgendwelche Stormtrooper tauchen plötzlich auf, die irgendwie zusammengewürfelte und abgeranzte Uniformen haben und so. Und sowas hätte ich mir gewünscht. Weißt du, so ein Imperium, was so ganz langsam nach oben kommt, weil es doch immer noch nicht ganz weg ist. Und dass sie dann jetzt hier mit der First Order, ja gut, aber da kommen wir später dann zu.
Genau. Ich glaube, ich hätte so eine Mischung gerne gehabt. Also ich bin ja, ich spiele sehr gerne Star Wars. Spiele. Und mittlerweile haben wir komischerweise von EA nach 10 Jahren auch endlich wieder ein vernünftiges bekommen. Also ich kann Fallen Order wirklich nur empfehlen. Aber das Großartigste, was es neben Knights of the Old Republic, klar, ne, das
ist natürlich Master of Terascasi.
Ist halt Jedi Academy. Und sowas hätte ich mir tatsächlich gerne gewünscht. Irgendwie so diese Jedi-Akademie wird wieder aufgebaut, es gibt verschiedene Aufträge, man lernt die Macht nochmal anders kennen, ne? Und es gibt nicht nur Gut und Böse, sondern die entscheiden sich ja auch, ne, für welche Seite oder entscheiden sich gar nicht und bleiben neutral. Sowas gibt es ja in dieser Macht-Universum ja auch, ne?
Das sind die sogenannten Agnostiker, ne?
Was noch gar nicht richtig thematisiert worden ist, beispielsweise, außer in Rebels, glaube ich. Mhm. Und gleichzeitig, was Dom auch schon gesagt hatte, ne, das Imperium, oh, der Imperator ist tot, okay, leg die Waffen weg, wir gehen alle nach Hause. Sondern tatsächlich, dass erstmal ein galaktischer Bürgerkrieg richtig weitergeht, dass diese Planeten auseinanderbrechen, hätte ich fast gesagt, also die Systeme. Gleichzeitig gibt es aber noch die Gouvernatoren, also die Moffs quasi, die aber weiterhin mit eiserner Hand regieren und immer noch die Ressourcen verfügen. Gegen die müssen Kriege geführt werden. Da kann man so viel erzählen. Und gleichzeitig natürlich Knight of the Old Republic, was irgendwann hoffentlich vielleicht auch nochmal als Kinofilm kommt. Da steckt richtig, richtig viel Potenzial drin.
Oh ja.
Auch nochmal dieses Universum auch nochmal anders zu betrachten.
Wobei ich jetzt fast ein bisschen überrascht bin, dass du Jedi Academy nennst, weil für mich ist das ikonischste immer noch Jedi Outcast, also der Vorgänger Jedi Knight 2.
Ne? Ja, auch.
Da hast du dann Kyle Katarn ist ja generell eine grandiose Figur, die sie eigentlich auch hätten. Also das ist ja das Interessante, diese Story Rogue One, die gibt es durchaus im Expanded Universe, natürlich in anderer Form, aber da ist es eben Kyle Katarn,
genau,
ne, der die Pläne des Todessterns erbeutet.
Ja, aber das werden wir nie bekommen.
Nein, wir werden auch nie Kyle Katarn bekommen.
Genau, da kam ein kleiner Konzern dazwischen. Genau. Das vielleicht aber nochmal einfach so, vielleicht einfach diese Träumerei, also wie hätte das tatsächlich auch anders weitergehen können und nicht das, was wir bekommen haben, was wir dann im nächsten Podcast besprechen werden.
Im übernächsten.
Genau. Habt ihr noch was ihr gerne erzählen wollen würdet, möchtet? Dann hätte ich nämlich zum Schluss nur noch eine Frage. Ich
hätte noch was, was wir noch gar nicht besprochen haben, was, glaube ich, auch essentiell wichtig ist für Star Wars, nämlich die sogenannte Used Future. Wisst ihr, was das ist? Nein, gut, dann erkläre ich euch. Es ist einfach so, früher bei so Science-Fiction-Sachen war es halt oft so, zum Beispiel bei Star Trek, ja, da sieht das Raumschiff halt immer wie geleckt aus, ja, also so, als ob da wirklich alle 2 Minuten eine Putzkolonne durchgeht. Und bei Star Wars war es halt so Used Future, es wirkt halt futuristisch, halt mit diesen ganzen Gleitern und Laserwaffen, aber es wirkt halt auch, als wird's benutzt, ja.
Ja.
Und das ist halt, mit auch entscheidend, glaube ich, weil das den Authentizitätsgrad nochmal um einiges anhebt, ja. Wenn Luke da also mit seiner Tante und seinem Onkel da blaue Milch zum Frühstück trinkt, dann sieht das halt schon komisch aus, aber es sieht nicht aus, als ob das nur Requisiten sind. Das sieht schon aus, als wird es benutzt. Und das trifft auf alles zu. Selbst das, sag ich mal, eher technokratische Imperium, also der Todesstern, das sieht halt wirklich echt aus.
Mhm. Ja.
Das stimmt, ja.
Es trägt auch so zu diesem haptischen Realismus einfach bei, ne? Und dadurch ist es dann auch nicht eben so fürchterlich gealtert wie die Prequels. Ja. Ja. Aber ja, dazu nächste Mal.
Und ich weiß gar nicht, ob du es jetzt ansprechen wolltest, Thomas, aber wir sollten, glaube ich, noch mal ganz kurz in Anführungszeichen über die Special Edition reden.
Das wollte ich jetzt tatsächlich.
Oh gut, dann.
Und du hast mir ja auch den Übergang versaut, weil eigentlich hattest du den Übergang jetzt quasi gebracht, aber jetzt hast du ihn zerstört.
Es tut mir leid, aber die Macht war stark.
Dabei bist du doch sonst Du bist doch sonst der König der Übergänge, ist du.
Nee, das ist Thomas.
Stimmt, das
ist Thomas. Seitdem er Apropos-Verbot hat, ist er richtig gut drin geworden.
Apropos. Genau, also wenn wir eh schon über den Look sprechen und können wir auch gleichzeitig nochmal über die verschiedenen Versionen und Editionen reden, die es ja mittlerweile von der ursprünglichen Trilogie gibt, wo ein paar sehr gravierende Entscheidungen getroffen worden sind, um Dinge zu ändern. Da kommen wir, glaube ich, gleich zu nochmal in der Kantina. Aber manche Sachen auch einfach belanglos sind und manche Dinge auch verschlimmbessert wurden, wo du dir heute denkst, so, boah, kann man das wieder rausschneiden? Und es gibt meines Wissens nach zumindest 4 Haupteditionen. Und das ist einmal der Kino-Cut, ne? Dann gibt es die Special Edition Version aus dem Jahr 1997. Dann gab es nochmal die DVD-Veröffentlichung aus 2004, wo es nochmal Änderungen gab. Und dann nochmal die finale Blu-ray-Veröffentlichung, die ich ja auch hier zu Hause habe, mit dem letzten Cut.
Ja, so. Ja, dann gab es jetzt noch auf Disney Plus, gab es auch nochmal irgendwie neue Änderungen, jetzt habe ich gehört. Ne?
Ich bin übrigens dafür, dass wir das Thema Handshot First nicht behandeln, also sonst dauert dieser Cast wahrscheinlich noch 3 Stunden länger.
Okay.
Ja. Ich glaube, wir sind uns einig, dass Hand zuerst geschossen hat und das ist auch richtig so, oder?
Ja, ich finde das auch in Ordnung. Ja.
Also als ich bin zwiegespalten bei der Special Edition, weil ich fand es großartig, dass es sie gibt, denn sie hat mir und wahrscheinlich auch dir, Thomas, die Chance ermöglicht, Star Wars mal auf der großen Leinwand zu sehen.
Unbedingt,
ja. Und ich weiß noch, dass ich Rückkehr der Jedi-Ritter an meinem 14. Geburtstag im größten Kino der Region geguckt habe. Eine episch große Leinwand. Dominik kennt das Kino, da haben wir beide Joker geguckt.
Oh.
Ja. Und das Toller ist natürlich sein. Ein super Kino, wirklich für so ein Epos. Nichtsdestotrotz war es damals schon so, dass es einige Sachen, wo ich mir dachte, bitte was? Fängt, also ich finde, der erste Teil hat, da geht's eigentlich noch.
Oh, der ist eigentlich der Schlimmste.
Nein. Das Schlimmste.
Ja, das geht noch, ja.
Das Schlimmste ist immer noch die Musical-Anlage in Rückkehr der Jedi.
Ja, General Rocks, also okay.
Die ist nämlich furchtbar.
Aber okay. Das eine ist halt, wenn sie halt so, sag ich mal, Schönheitskorrekturen, ja, dass irgendwie, dass sie die Transparenz verbessert haben bei den Raumschiffen oder so. Oder sie haben diesen Landspeeder, mit dem Obi-Wan und Luke am Anfang unterwegs sind, da haben sie einfach Vaseline auf die Linse geschmiert, damit sie die Räder nicht zeigen. Und dass du hast halt damals gesehen, dass sie einfach das ist halt ein Reifenpferd, ja, wie das Ding sich halt bewegt. Das sind so Sachen, kann ich mit leben. Wenn es dann aber zum Beispiel darum geht, dass plötzlich Han Solo mit Jabba the Hutt redet und du siehst einfach von vornherein, das passt nicht rein. Das sah auch damals schon scheiße aus. Ist das schon... Was ich auch nie mochte, ist, dass in dem Mos Eisley-Raumhafen plötzlich Unmengen mehr Stormtrooper und irgendwelche Rieseneidechsen rumlaufen, weil ich
direkt vor dem Bild so blub, 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 blub.
Oh, das ist so eine Frechheit.
Das ist
so, wo mitten ich durchs Bild.
Nee, das macht Mos Eisley so ein bisschen nicht kaputt, ja, aber es passt einfach nicht. Weißt du, dieser Raumhafen, wo so das übelste Gesindel, und dann sieht das irgendwie so ein bisschen aus, als ob es ein Zoo wäre. Also, das hat mir nie gefallen. Nichtsdestotrotz, ich bleib dabei, das Schlimmste an der Special Edition ist wirklich diese Musical-Szene in Jabba's Palast im dritten Teil, die ich wirklich, wirklich widerlich finde.
Die würde ich auch jedes Mal skippen, wenn ich die Blu-ray gucke.
Ja.
Sie macht auch keinen Sinn. Also es macht einfach null Sinn, dass die da drin ist. Sie trägt überhaupt nichts bei. Mit anderen Änderungen, dass die Ewoks zum Beispiel jetzt blinzeln können, ne?
Ja.
Geschenkt. Das sind so Korrekturen, das ist für mich in Ordnung, wenn sie mal zwischendurch Raumschiffe geändert haben, ein paar Bauten geändert haben. Aber dann so CGI-Figuren vor diese alten Kulissen zu packen, das wird dann schräg. Wenn sie was ändern, dann gerne subtil im Hintergrund. Das ist in Ordnung.
Ja. Oder dass zum Beispiel die Explosion des Todessterns einfach noch größer ausgefallen ist.
Genau.
Damit kann ich echt leben. Also ich bin ehrlich, ich habe es nicht gebraucht. Ich habe mich danach gefragt. Also, aber okay, ich kann damit leben. Das war so, den Preis habe ich gerne dafür bezahlt, um die Filme mal im Kino gucken zu können. Ja.
Ja.
Aber wie gesagt, das waren halt Sachen dabei. Ich meine, Jabba im ersten Teil, im Original ist es doch so, dass es irgendwie so ein Handlanger von Jabba ist, der einfach Han nochmal darauf erinnert, so, hey, du schuldest da Jabba noch ein bisschen Geld. Was ich dann auch kurios finde, nicht nur, dass der halt scheiß animiert ist, ist, der wirkt doch irgendwie 3 Nummern kleiner als das Original dann, oder?
Mhm. Vor allem, sie haben ihn dann nochmal, also das ist so unglaublich bizarr. Das Ganze ist ja eigentlich eine Deleted Scene gewesen.
Ja.
Und der Schauspieler, ich meine, er hat doch Jabba selber gespielt. Jabba war da nicht mal ein Alien zu der Zeit. Da merkt man halt wieder, wie das geplant war. Und sie haben ihn dann mit CGI überstrichen für die DVD-Ausgabe 2004. Und dann haben sie ihn für die Special Edition, also für diese Complete Saga Blu-ray-Ausgabe, haben sie ihn nochmal überstrichen mit einer CGI-Paste. Ja. Und es sieht so ultra scheiße aus. Und dann auch die Szene, wo Han Solo irgendwie auf den Schwanz tritt.
Ja. Genau. Und auch hier, diese Szene hat keinen Mehrwert für die Geschichte.
Nein. Aber der Film, der will dann ja auch irgendwie, also diese Special Edition, die will ja auch wieder suggerieren, es war ja alles schon geplant, weil im Hintergrund sieht man da nämlich Boba Fett schon, glaube ich.
Mhm.
Ne, das. Also die Special Edition, die ist teilweise echt schon ein Krampf an einigen Stellen. Also das mit Mos Eisley, das kann ich nur noch mal unterstreichen. Wobei es auch gute Sachen gibt. Zum Beispiel, dass sie die Lichtschwerter irgendwie nachgerendert haben und dass die jetzt, also guckt euch mal wirklich den Original-Lichtschwertkampf von Obi-Wan und Vader an. Also der ist wirklich nicht gut gealtert.
Ne? Wobei man auch sagen muss, da müssen wir es vorgreifen, ist halt, dass wir in den letzten Star Wars Filmen, also seit den Prequels, gewohnt sind, dass wenn die Lichtschwerter halt anfangen zu glühen und Lichtschwert gegen Lichtschwert gezeigt wird, dass es dann mit großen Gesten und hier noch ein Hopsa und da noch ein Hopsa, und es hat es halt in der Trilogie nicht. Der Kampf eher klassisch, sag ich mal. Ne? Und du kannst ja nicht erwarten,
hatte das nicht so.
Und das war auch, glaube ich, immer, du kannst nicht erwarten von einem, wie alt war Alec Guinness damals, 60, 70 Jahre, ja, dass der da irgendwelche Flickflacks macht und dann noch gegen Bodybuilder kämpft, der dann irgendwie in diesem Kostüm steckt.
Nee, so meine ich das jetzt nicht. Also das ist ja auch das Problem dann in Prequels, dass es halt so sehr choreografiert und ballettartig wirkt. Und hier ist es eher noch so wirklich so dieser Samurai-Spin. Aber man muss halt sagen, also die Lichtschwerter selber, die sehen halt echt nicht gut aus. Also wenn man mal guckt, Obi-Wan hat eigentlich da fast noch ein gelbes Lichtschwert, weil das einfach irgend so eine Lichthalterung ist. Muss man sich vorstellen, wie so eine Halogenröhre oder sowas, glaube ich. Ja. Und die gab's ja in den 70ern und 80ern irgendwie, meine ich mal.
Ihr hattet jetzt gesagt, für Disney Plus kommen noch mal weitere Änderungen, beziehungsweise andere Änderungen. Wisst ihr da schon was, oder?
Nee. Also es gab jetzt schon mehrere Berichte. Ich habe sie aber nur überflogen, aber sie haben wohl irgendwas mit Handshot First wieder gemacht.
Diesmal hat er zweimal vorher geschossen.
Okay. Wobei, ich will noch eine gute Änderung hervorheben. Ich finde es geil, dass sie in der DVD-Ausgabe, also ab der DVD-Ausgabe von Empire Strikes Back, dass sie da Ian McDermott tatsächlich jetzt reinkopiert haben. Und dass der Dialog auch anders ist, auch wenn das jetzt zur Folge hat, dass die deutsche Synchro da verändert wurde. Hat dann Vader plötzlich die Stimme von Willem Dafoe. Das muss ich auch nochmal vorheben. Für mich hat die deutsche Synchro bei Vader auch einen ganz besonderen Stellenwert. Dieser Heinz Petru, der auch, glaube ich, ein ehemaliger Tagesschausprecher war zu der Zeit. Das kann man sich kaum vorstellen, wenn man irgendwie mal eine alte Tagesschau auf YouTube Thomas sieht. Nee, Thomas Petru ist der Sohn. Der ist mittlerweile auch verstorben. Ach so, ist Plankton.
Ja, genau, weil ich hab das letztens gelesen, weil ich mal eine neue Folge SpongeBob mal aus Neugier geguckt habe und hatte Plankton eine andere Stimme. Aber das könnte ich nicht hin.
Genau, nee, das ist Heinz Petru. Okay. Das ist der Vater. Der war, wie gesagt, ehemaliger Tagesschausprecher. Man kann gerne mal auf YouTube gucken, da sind, glaube ich, sogar noch Clips von dem. Also Darth Vader spricht die Tagesschau.
Ich muss übrigens gestehen, es gibt eine Szene oder einen Dialog oder Ersatz, den ich irgendwie liebe, obwohl er eigentlich total peinlich ist. Und da kommen wir nochmal darauf zurück, dass George Lucas kein guter Drehbuchautor ist. Ist halt wirklich, wenn sich Obi-Wan und Darth Vader gegenüberstehen, früher warst du der Meister und ich der Schüler. Und dann kommt dieser nur ein Meister des Bösen darf. Ich liebe diesen Satz. Also, ich weiß auch nicht warum, aber das ist ehrlich.
Okay. Dann hätte ich jetzt nur noch eine abschließende kleine Frage an euch.
Mhm.
Und zwar, welches ist euer Lieblings-Alien im Star Wars-Universum?
Chewbacca.
Yoda.
Okay.
Eindeutig.
Und also, du, Thomas? Also Chewbacca wegen einer Sache, weil ich immer das Gefühl hatte, dass dieser arme Kerl nicht richtig gewürdigt wird.
Ja. Ja, er hat keine Medaille bekommen.
Ja, und ich frage mich auch, ganz ehrlich, wie kann man Chewbacca verstehen? Ja, und ist es nicht auch so, dass Luke im ersten Teil Chewbacca nicht versteht und danach am zweiten Teil ihn flüssig versteht? Was ist da passiert?
Das war der Bacta-Tank.
Der hat so einen Nachhilfekurs.
Ja, Volkshochschulen, genau. Sag ich dir.
Genau,
ja. Ja. Ja, Ray kann den auch verstehen direkt, ne?
Ja, das macht überhaupt keinen Sinn.
Aber generell macht es keinen Sinn.
Vor allem, ich bin ja wirklich großer Chewbacca-Fan, ja. Aber selbst wenn du dir genau hinhörst, das liegt dann alles gleich. Also,
Moment.
Vielleicht, aber.
Moment.
Aber, oh mein Gott, das sind TIE Fighter, klingt genauso wie, könntest du mir bitte das Salz reichen? Das ist.
Moment, er klingt aber nicht immer gleich. Zum Beispiel erinnere dich mal an die Szene, wo Luke ihm diese Handschellen da anlegen will.
Ja, schon, das sind wie gesagt Nuancen, ja. Und was ich an Chewbacca auch noch mag, ist wirklich seine Hingabe, seine Freundschaft zu Han. Also mir blüht das Herz immer auf, wenn in Rückkehr Jedi Ritter, wenn sie sich halt wiedersehen.
Mir blüht das Herz immer auf, wenn Chewie mit seinem Magen denkt in Episode 6.
Okay, bei dir ist es Yoda. Bei mir ist es was ganz anderes, und zwar die Jawas. Ich finde einfach dieses Utini, egal wer sich das hat einfallen lassen, ich weiß nicht, wer es genau war, ob das George direkt selber war, egal, scheiß drauf. Das ist großartig. Ich glaube, das ist sowas, was man einfach hört und dann sofort weiß, ah ja, die Jawas, jetzt verschrotten sie wieder was. Und ich glaube, früher war das nur so gedacht, dass die wirklich nur auf dem Planeten Tatooine sind, ne?
Mhm.
Ich glaube, mittlerweile ist es so, dass das einfach so erzählt wird, dass die auf verschiedenen Planeten einfach ihre Karawanen haben und so Schrotthändler sind. Und in The Mandalorian sind sie ja auch dabei, großartige Episoden.
Wobei, wenn wir jetzt bei Houtini sind, dann müssten wir eigentlich nochmal ansprechen, was für Star Wars ja auch wichtig ist, das ist zum einen die Designs, TIE Fighter, X-Wing, ja. Aber eben auch das Sounddesign von Ben Bird. Also, ich meine, wenn du dieses Sch von diesem Lichtschwert anhörst, weißt du sofort Bescheid. Oder diese Laserkanone oder so, das ist ja auch großartig.
Ja, vor allem, wie sie das gemacht haben. Wenn du das mal Making-of siehst, wie sie beispielsweise die Laser machen, irgendwie, indem sie, was haben sie da irgendwie, so eine elektrisch aufgeladene Feder, wo sie dann irgendwie mit so einem Stab draufschlagen und dann kommen diese Geräusche. Das ist total schräg, weil du musst mal bedenken, diese ganzen Geräusche, die gibt es ja gar nicht. Ja. Ne? Du musst diese ganze Welt erschaffen. Oder halt auch Chewbaccas Stimme, das ist ja, was ist da drin? Walross, Bär, Löwe, alles Mögliche. Ja. Ja, und Ben Bird ist wirklich ein Zauberer, der hat ja wirklich, ist der bei den neuen Filmen auch noch dran beteiligt? Mhm. Im Sounddesign?
Also, wahrscheinlich, oder?
Also, ich weiß nur noch, dass der, ich glaube, der hat doch auch die Stimme von Wall-E gemacht, ne? Mhm. Aber ob er jetzt an den neuen Filmen beteiligt ist, müsste ich mal gucken eigentlich. Aber kann ich mir fast nicht anders vorstellen. Der ist ja wirklich, ohne den gäb's keinen Star Wars Sound, ne?
Ja.
Also er ist zumindest hier noch aufgeführt bei The Force Awakens.
Mhm.
Als Sounddesigner.
Sound Department.
Aber stimmt, das ist auch sowas, was man sofort wiedererkennt, wenn da diese Geräusche kommen. Und die werden ja auch immer wieder verwendet, zum Glück.
Ja, klar. Und damit spielt natürlich auch das Marketing so. Ne?
Aber ich hätte noch eine Frage.
Ja.
Wer von euch hat das Star Wars Holiday Special gesehen?
Da müssen wir eine Sonderfolge drüber machen.
Also ich hab's mir mal angeguckt vor 2-3 Jahren auf YouTube. Und Also, ich wollte es nicht glauben, aber es ist wirklich so, so scheiße, wie alle sagen.
Also spätestens der Wookie-Opa, der Cybersex hat.
Ja,
das ist... Da hört's auf. Wobei die Zeichentrick-Episode mit Boba Fett ganz cool ist. Und die soll der Mandalorianer, also habe ich mir sagen lassen von einem holländischen Kumpel, soll da wohl auch drauf anspielen irgendwo, ja. die allererste Folge. Aber sollen wir wirklich mal immer das Holiday Special besprechen
im Nein. Podcast? Nein, ich will das nicht gucken.
Als Solocast, gerne.
Es gab auch mal irgendwie so eine geile Grafik von, nachdem George Lucas gesagt hat, er würde am liebsten jede einzelne Kopie davon mit einem Mähdrescher zerstören. Weil man muss ja bedenken, das war jetzt, das war nach Episode 4 schon, ne? Das war zwischen 4 und 5 und da wurde auch schon Boba Fett eingeführt damals. Das war der erste Auftritt.
Ja. Oh Mann. Okay.
Ja.
Dann würde ich hier jetzt mal den Deckel drauf machen.
Mhm. Ja.
Ich glaube, wir haben jetzt irgendwie alles so mal einmal den Deckel drauf machen.
Das hätten sie beim Todesstern auch mal machen sollen.
Ja. Was ist das für eine Klappe? Das ist der Lüftungsschacht.
Wett?
Wir sind hier.
Wofür brauchen wir den? Ein Lüftungsschacht für die ganze Anlage.
Genau. Okay, dann würde ich jetzt mal sagen, dass jeder noch so ein kleines Abschlusswort hat, nochmal zur ursprünglichen Trilogie. Und dann würde ich Tschüss sagen.
Gut. Du. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen und für mich ist die erste Trilogie die beste, weil jeder Film richtig gut ist. Auch Rückkehr der Jedi-Ritter, auch wenn die Evox nicht hätte sein müssen. Aber ja, ich habe jetzt wirklich gemerkt, jetzt wo wir darüber reden, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich jetzt den heutigen Abend damit beende, mir nochmal Star Wars anzugucken, also in allererster.
Ich auch!
Ich habe irgendwie geht das schon Bock drauf.
Mir geht das auch die ganze Zeit durch den Kopf.
Ja. Weil irgendwie ist so die Urtrilogie bei Star Wars, die nochmal zu gucken, das ist so irgendwie Nostalgie ohne Reue. Ja. Ja, und ich freue mich auf unseren nächsten Cast. Wir hoffen, dass wir die jetzt immer so im wöchentlichen Rhythmus raushauen. Und ich gebe an Dominik weiter.
Ja, hat mir echt Spaß gemacht. Ich habe jetzt auch, notfalls gucke ich mir einfach irgendwelche Yoda-Szenen auf YouTube an. Ich kann nicht anders. hat mir echt sehr, sehr viel Spaß gemacht. War auch, glaube ich, eine echt schöne Mischung, die wir hier so getroffen haben, ne, indem wir halt dann so ein bisschen Trivia rausgehauen haben, die wahrscheinlich jeder von euch da draußen kennt. Schreibt trotzdem vielleicht auch gerne in die Kommentare, was so eure Lieblingsszenen sind, ne? Versucht sie halbwegs aufzulisten und nicht so die Hälfte eines Films zu nehmen, wie ich, ist mir vorhin aufgefallen. Also ich glaube, ich habe die erste Viertelstunde von Episode 4 als meine Lieblingsszene genannt. Egal. Ich freue mich auch auf die nächste Folge. Bei den Prequels gibt's ja einiges an Gesprächsstoff und ich bin jetzt keine obligatorische Hasser. Was bleibt mir zu sagen? Ich freue mich auf die nächste Besprechung. War ein sehr, sehr schöner Cast und
Genau, also ich schließe mich an. Mir hat's auch sehr viel Spaß gemacht, gerade über diese drei Filme nochmal reden zu können mit euch. Wir waren uns ja alle einig. Das wird, glaube ich, in den nächsten Teilen ein bisschen schwieriger. Da bin ich schon gespannt, was es dann noch so für Diskussionen gibt und Gespräche. Finde das einfach nochmal sehr faszinierend, einzutauchen. Und ich mag diese Star Wars-Welt einfach. Ich kann da immer wieder zurückkehren, zumindest zu diesen drei Filmen, zumindest zu den Spielen, zumindest zu bestimmten Dingen und Gedanken, Experimenten und haufenweise GIFs, Mandalorian mittlerweile und Spaßvideos, noch und nöcher. Also Star Wars begleitet mich einfach mein ganzes Leben und wird das auch immer tun. Genau, daher hoffe ich, dass ihr auch viel Spaß hattet, uns zuzuhören. Wir sprechen das nächste Mal über die Prequel-Reihe. Und ansonsten kommentiert fleißig, sagt, was ihr vom Podcast haltet, was ihr von uns haltet und natürlich, was ihr von den Filmen auch haltet. Und ansonsten hören wir uns demnächst wieder und macht's gut. Bis denn.
Tschüss.
Ciao, ciao.